trotzdem, weil...
Klar.
Da ist jetzt an.
Klar.
Gehört dazu.
Ja.
Es ist auch so, vielleicht fange ich gleich mit den formalen Sachen an.
Ja.
Wir würden ganz gern diese Interviews auch für die Benutzer im Archiv dann zur Verfügung stellen.
Natürlich.
Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir es ja zeitlang noch sperren können, das Interview, aber...
Ist ja keine Notwendigkeit.
Das ist,
ich habe nichts zu verbergen. Und denke mit großer Freude daran zurück, dass mich ein großer Mann mit so viel Vertrauen und mit so viel väterlicher Fürsorge bedacht hat. Nicht? Und bin darauf ein bisschen stolz, muss ich sagen. Und kann es bis heute logisch und mental eigentlich nicht ganz erklären, welch Ausmaß von Interesse und Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit er mir gegenüber an den Tag gelegt hat. Der Peter Jankovic, der damals in seinem Vorzimmer war, der hat einmal gesagt, an dem Benedikt hat er einen Narren gefressen.
Ja.
Hat er gesagt, ja. Und war auch ein bisschen eifersüchtig aus meiner Sicht. Nicht? Ich meine, denn wie gesagt, ich war, glaube ich, der Einzige, so ist mir zumindest geschildert worden, der die Ehre gehabt hat zu einem Mittagessen. Er hat mich ja oft zum Mittagessen eingeladen. Auch ich war fast ein verhungerter Student und habe es natürlich wahnsinnig genossen, vis-à-vis vom Fallhausplatz da in ein gutes Lokal geführt zu werden. Und dann hat er gesagt, essen Sie, Herr Doktor, nicht? Denn Sie schauen ja ganz verhungert aus. Nicht? Dann habe ich gesagt, ich bin noch kein Doktor. Nicht? Ich meine, dann hat er gesagt, Sie sind viel gescheiter als so viele blöde Doktoren, hat er gesagt. Da haben wir ja viel zu viel heute. Und dann bin ich aufgefüttert worden und eines Tages sagt er, kommen Sie doch zu mir zum Mittagessen. Nicht? Armbrustergasse so und so und so weiter. Und dann habe ich eben seine Frau Vera und den Peter Kreiske kennengelernt und es war ein sehr intimer Rahmen. Und das war ein einziges Mal, aber darauf bin ich ein bisschen stolz, weil es eigentlich die absolute Ausnahme von der Regel war, weil er grundsätzlich niemand in seinen privaten Bereich hineingelassen hat.
Das ist schon was Schönes, ja. Können Sie sich schon was drauf einbilden?
Nein, einbilden. Es ist so, ich bin heute noch verwundert darüber. Ja. Nicht? Denn wenn ich Ihnen erzähle dann, wie ich ihn kennengelernt habe und wie dieser ganze Kontakt zustande gekommen ist, das allein ist schon ein kleines Wunder.
Ja, das wäre jetzt eben meine erste Frage gewesen, weil das würde mich wirklich sehr interessieren.
Es hat früher die Institution der Meraner Hochschulwochen gegeben. Und zu diesen Meraner Hochschulwochen bin ich einmal gefahren und zwar, weil der Staatssekretär Dr. Bruno Kreisky, dann war, glaube ich, der Burgtheaterdirektor, ich glaube, Rot oder so, oder Kaiser. Und das hat mich halt interessiert, weil es für mich durch die Seitenstädtner Tradition und so weiter große Namen waren. Nicht? Und an Kreisky hat mich vor allem interessiert, dass er, und das bleibt wohl seine große historische Leistung, als erster Staatsmann in Europa, als erster Politiker in Europa, großes Interesse für die arabische Welt gezeigt hat und bereit war, über die ganzen Hürden, die da aufgebaut worden sind, drüber zu springen. Etwas Zweites hat mich auch interessiert, dass er in gewissen Stellungnahmen, die ich damals nur gelesen habe, eine erstaunliche Offenheit zur Zuschüttung, der durch den Weltkrieg und durch die 30er Jahre bestehenden oder vertieften oder hervorgegangenen Gräben gezeigt hat. Mhm. Und das war für einen halbjüdischen Politiker eigentlich ein Glanzstück. Mhm. Und er hat sich's leisten können, weil er eben diese jüdische Abstammung gehabt hat und diese jüdische Ader, die hat ihn immun gemacht gegen alle Angriffe aus Israel. Mhm. Und letzten Endes ist dadurch in Österreich für eine Zeit lang ein Burgfriede, dann eine Zusammenarbeit und dann eine Bereinigung, wie gesagt, dieser Gegensätze, die sehr stark waren, erfolgt. Und er hat auch dazu beigetragen, dass sich die damalige FPÖ von gewissen Positionen langsam abgewendet hat und sich auch intern ein bisschen gesäubert hat, sagen wir so, nicht? Weil ihm war sehr wohl bewusst, dass gewisse Leute, mit denen Peter, mit denen er zusammengearbeitet hat, den ich auch gekannt habe und der ein feiner Mann war, unabhängig davon, was er für Vergangenheit gehabt hat, und die möchte nicht beurteilen und kann sie auch nicht beurteilen, er hat da einen Beitrag zur Stabilisierung der Gesellschaft geleistet. Mhm. Und wenn man die österreichischen Verhältnisse gut kennt, dann weiß man, was das bedeutet, weil vor allem die Dollfuss-Zeit und die Schuschnigg-Zeit und all dies nachgewirkt hat. Das Einzige, was mich heute wundert, nicht, rückblickend gesehen, ich habe das Thema nie angesprochen, war auch zu wenig dazu in der Lage. Ich habe die Kenntnisse gehabt, aber mein Gott, wenn man jung ist und ohne dies so verwöhnt und gefördert wird, dann getraut man sich, trotzdem ich immer rebellisch war, nicht gerade ganz heiße Eisen anzusprechen. Das Einzige, was ich heute, sagen wir, vermisse, ist, dass er als großer österreichischer Staatsmann, der die Hitlerzeit und die Zeit nachher hautnah erlebt hat, nie die Rolle Österreichs in dieser Zeit richtig beurteilt hat. Nicht? Denn ich habe später, da war er schon tot, habe ich mich ein bisschen intensiv mit dieser Zeit befasst, habe zum Beispiel Buber Neumann gelesen und alles und bin zu meinem Erstaunen draufgekommen, dass ein großer Teil der führenden KZ-Aufseher und Kommandanten Österreicher waren. Ja. Dann habe ich mir gedacht, mit Opfer, der erste Staat, der da überfallen worden ist. Ich habe mich erinnert, das hat auch mit meiner Familiengeschichte zu tun, dass man praktisch nur gejubelt hat, dass am Ballhausplatz über 500.000 Menschen waren. Ich habe dann später die Wochenschauen gesehen. Und sag mal, diese Aufarbeitung ist leider Gottes nie erfolgt. Und der Dr. Kreisky hätte sie am glaubwürdigsten machen können. Ja. Niemand wäre so in der Lage gewesen, nicht nur als Zeitzeuge, sondern als Protagonist zu sagen, so, doppelbödig. Ja. Ja. Einerseits waren wir Opfer, andererseits waren wir Täter. Und das hat, wenn ich mich richtig erinnere, Schüssel zum ersten Mal gemacht.
Ja, der Franitzky.
Der Franitzky, achso, der Franitzky, ja. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, denn ich bin immer einer gewissen Linie treu geblieben und bin beim ersten, vor dem ersten Parlamentswahlkampf, hat man 100.000 anonyme Zettel ganz kurzfristig vor den Wahlen überall im Land verstreut, nicht? Und da war also Freund von Bruno Kreisky und eine rote Katze, die aus einem schwarzen Sack heraushüpft und so weiter. Nicht? Und die Pfarrer haben gegen mich gepredigt, weil der ist ein Kommunist und was weiß Gott, mein Gott, das war halt die Zeit. So, Ja, und bei den anderen Hochschulwochen bin ich da gesessen und habe seinem Vortrag zugehört. Ich weiß nicht einmal genau mehr, über welches Thema, um ehrlich zu sein. Und zwar deshalb, Sie werden lachen, ich habe alles schön, die ganzen, das persönliche Archiv, sagen wir, die Lebens, alles, was mit meinem Leben zu tun gehabt hat, schön geordnet in der Garage, in Kisten verpackt. Und meine Frau kommt dann mal auf die Idee, da aufzuräumen, beauftragt jemand und alles ist weggeschmissen worden. Alles, alles, alles. Das heißt, einen Teil habe ich Gott sei Dank noch nicht in Kisten verpackt gehabt. Das ist das Einzige, was mir erhalten worden ist. Aber praktisch ist mein persönliches, historisches Gedächtnis ausgelöscht worden. Und deswegen zum Beispiel kann ich nicht sagen, weil worüber hat er geredet. Ne?
Ich war recherchieren eben, vielleicht ja, bin ich heraus
ja,
für Sie.
Auf jeden Fall, ich war sehr fasziniert und habe ein paar Fragen gestellt. Mhm. Und die sind beantwortet worden und das war der erste Kontakt und dann ist einmal für einige Zeit überhaupt nichts gekommen. Und dann habe ich in Wien eben bei der Presse gearbeitet und eines Tages kriege ich einen Anruf, ob ich in den Ballhausplatz kommen könnte. Da war, wenn ich mich nicht alles täusche, war er entweder, entweder war er Bundeskanzler oder Außenminister, ich glaube Bundeskanzler schon. Mhm. Und das war also so, wenn ich es richtig einordnen kann, 59, 60 so.
Dann war er Außenminister.
Außenminister, ja, dann eben. Mhm. Ja, und dann bin ich war ganz überrascht, nicht? Ich meine, bin ins Bundeskanzleramt gegangen, da die wollten mich gar nicht reinlassen, weil ich so alte Kleider gehabt habe. Ich stamme aus einer ganz armen Familie im hintersten Narrental und der erste Anzug, den ich getragen habe, der nicht von meinem Bruder stammt, hat, den habe ich im Ausverkauf 1965 oder so hier in Bozen dann einmal gekauft. Und das Gleiche ist mir bei verschiedenen prominenten Interviews im Hotel Sacher passiert, wo man mir einfach nicht einlässt, bis ich den Ausweis gezückt habe. Und dann ist man natürlich erstarrt, nicht? Vor Ehrfurcht, die Presse. Nicht? Mein Gott, die Presse, das war Adel sozusagen. Nicht? Aber sonst hätte man mich nicht eingelassen. Nicht? Und dann bin ich eben in dieses, irgendwie auf alles, mein Gott, haben wir gedacht, wunderschön und war sehr beeindruckt. Und sein Sekretär hat gesagt, warten Sie bitte einen Moment, der Herr Außenminister möchte mit Ihnen sprechen. Da haben wir gedacht, worüber habe ich irgendwas angestellt oder ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wirklich keine Ahnung gehabt. Und bin hineingegangen, kann man gut, ich sehe es bildlich von mir, wie er hinterm Schreibtisch gesessen ist. Nicht? Und er hat sofort gesagt, nehmen Sie Platz und fühlen sich wohl bei mir und wir haben Zeit, miteinander zu reden und so weiter. Also schon das Entree war großartig. Denn normalerweise unbedeutende Politiker sagen, ich habe 5 Minuten Zeit oder 10 Minuten Zeit und dann muss ich zum nächsten Termin oder habe das und das und so weiter. Nicht? Da hat es raus telefoniert, ich glaube, es war sogar der Peter Jankovic, wenn mich nicht alles täuscht. Also nicht stören, nicht? Also nur ganz wichtige Telefonate durchleiten. Dann hat er gesagt, ja, Sie sind mir in Meran aufgefallen und was machen Sie? Und dann habe ich dort gesagt, dass ich bei der Presse bin und dort, sagen wir, so Mädchen für alles spielen muss, nicht? Denn mein Chefredakteur war der Thomas Chorherr und es waren ein paar Sadisten in der Lokalredaktion, wirklich Zerbs und wie sie alle geheißen haben, und die Kudenhove Kalergi die nicht in sehr guter Erinnerung habe, wie einige andere auch. Und ich war damals ein sehr feingeistiger Mensch, nur fürs Schöne und Gute und Edle aufgeschlossen. Das war meine Welt eigentlich. Und bin dann geschliffen worden, wie man so schön gesagt hat. Ich kann mich erinnern, da ist dauernd der Polizeifunk aufgeschaltet gewesen. Und die Kudenhove Kalergi und der Zerbs und der Chorherr, da habe ich ein Gespräch mit angehört, unfreiwillig, weil ich war ein großer Raum und ich war am Ende des Anrufs. Sie haben so laut geredet. Wahrscheinlich haben sie gedacht, da braucht man keine Rücksicht zu nehmen, nicht gegen Santinev. Und dann haben sie gesagt, dem werden wir die schönen Dinge schon austreiben. Ne? Das heißt, ich bin regelmäßig Selbstmorde, also wenn es irgendwas Grausliches gegeben hat, dann bin ich hingeschickt worden. Nicht? Und einmal, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, ist ein Mädchen auf irgendeinem Hochhaus oben gestanden und die ist vor meinen Augen gesprungen. Nicht? Und ich habe den Aufschlag, ich habe jahrelang, Sie werden es nicht glauben, jahrelang in den Träumen und auch sonst dieses Bild und diesen Aufprall in mir lebendig gehabt. Nicht? Und natürlich, ihr Ziel haben sie schon erreicht, nicht? Weil dann war auf einmal eine große Donauüberschwemmung, da bin ich geschickt worden natürlich. Nicht? Und da habe ich mich leicht getan, weil ich die Not der Leute, die davon betroffen worden sind, gut verstanden habe, weil ich wie gesagt, aus einer ganz, mein Vater ist mit 9 Monate war ich, war der Jüngste von 8 Kindern, tödlich verunglückt und meine Mutter hat nichts gehabt, hat im Haus des Onkels gewohnt, der eh nicht war, aber wir sind praktisch von den Verwandten, anstatt dass sie uns geholfen haben, noch ausgeraubt worden, weil gegen eine Witwe ist man in den damaligen harten Zeiten ja die war freiwillig. Und wir haben wirklich viel Elend und Armut erlebt. Und meine Mutter, die großartigste Frau war, die ich jemals gekannt habe, die hat Tag und Nacht gearbeitet, um uns durchzubringen. Und aus dem Grund, wie gesagt, habe ich die Dinge gut verstanden. Bitte trinken Sie doch. Zurück zum Thema. Und dann habe ich ihm halt ein bisschen das alles geschildert. Auch, er hat mich gefragt, ja, von wo ich halt genau bin. Und dann habe ich mir ein bisschen hat er gesagt, ach so, von dem Dreiländereck da. Habe ich gesagt, ja, da, wir auf unserem Gemeindegebiet entspringt sogar die Salzach. Weil später, wie ich Bürgermeister drinnen worden bin, gegen meinen Willen, habe ich dem Landeshauptmann von Salzburg einige Mal, wenn wir uns drinnen getroffen haben, so zu den Dreiländerbegegnungen, habe ich gesagt, sei nett zu mir, sonst leite ich dir die Salzach ab. Und er hat immer lachen müssen. Und dann hat er gesagt, ich bin halt ein sehr hoffnungsfroher und hoffnungsvoller junger Mann und ihm gefallen meine Ideen und meine Aufgeschlossenheit und was weiß Gott. Und natürlich, man geht auf wie ein großer Mann, sagt einem, dass man gescheit ist und aufgeschlossen und das. Und man geht auf wie ein Germkrapfel. Und dass er mit mir Kontakt halten wird und mich zu verschiedenen Veranstaltungen auch einladen wird. Und ich bin vor Freude fast betrunken wieder zurück zur Presse gegangen und habe mir gedacht, das ist wirklich ein ganz besonderer Mensch, der einen nicht kennt und mit so viel Vertrauen auszeichnet. Mhm. Und dann kann ich mich, die nächste Erinnerung, die ich habe, ist, dass irgendeine Südtirol-Konferenz stattgefunden hat in Wien. Es waren ja schlimme Zeiten damals und da kriege ich einen Anruf wieder, ja, ob ich Interesse hätte, an dieser Konferenz als Beobachter teilzunehmen. Mhm. Und dann kann ich mich erinnern, ich bin da gesessen mit meinem abgetragenen Anzug und da sind die ganzen, auch die Südtiroler Bonzen aufmarschiert und Tirol natürlich und alles, was halt Name der Gschnitzer und ja, kann mich an die ganzen Leute erinnern. Und an den Dr. Maniago, über den ich später ja zwei Bücher geschrieben habe. Und der hat so angeschaut, so rübergeschaut, ich bin da beim Bankel ganz hinten gesessen, ne? Da hat man ein bisschen Notizen gemacht und so weiter. Und was will denn der? Alfons, weil das war mein Cousin, der war stellvertretender Landeshauptmann und war natürlich die rechte Hand und derjenige, der mit seinem wirklich klugen Kopf auch die Weichen gestellt hat für die neue Autonomie, die wir uns ja über viele Jahre und Jahrzehnte haben erkämpfen müssen. Und ich habe gesagt, Alfons, was will der? Ist der nicht mit dir verwandt? Dann, nicht? Und da habe ich mir gesagt, ja, ich weiß auch nicht. Und das war der zweite Kontakt. Mhm. Nicht? Und dann bin ich eigentlich einige Male, ich kann nicht sagen wie oft und ich weiß dann immer genau wann und wie und so weiter, bin ich einige Male zum Essen von ihm eingeladen worden. Mhm. Er hat mir er hat gesagt, weil er gewusst hat, dass ich mich so für Kultur und alles interessieren würde, und ihm gesagt habe, dass man da nächtelang anstehen muss, um in der Staatsoper einen Stehplatz zu ergattern. Und er hat gesagt, doch, kennen Sie doch meine Los, wenn ich sie nicht brauche für Staatsgäste und so weiter, ich komme eh nicht dazu. Ne? Und so weiter, dann bin ich einige Male in seiner Loge gesessen und war ganz allein, einen Freund oder eine Freundin habe ich immer mitgenommen, sonst war ich ganz allein und die Leute haben geschaut und für die war ich, wie gesagt, einerseits ein Niemand, aber was hat da niemand in der Loge vom Kreisky zu suchen? Ja. Das war so eine interessante Kombination. Und dann war das Essen in der Ambrustergasse und mehrere Aussprachen auch, wo mich gefragt hat, wie ich halt die Lage in Südtirol beurteile und dergleichen mehr. Und hier bin ich ganz offen gesagt, was ich davon halte, sehr unkonventionell, nicht? Und das hat ihm, wie er mir einmal viel später gesagt hat, so gefallen. Mhm. Mhm. Er hat gesagt, ich war für ihn eine unabhängige Quelle, die von keiner Richtung, von keiner Seite, von keiner Instanz beeinflusst worden ist oder sich hätte beeinflussen lassen. Und ich habe ihm das eigentlich gesagt, wie ein normaler Mensch die wirkliche Lage in Südtirol beurteilt. Weil ich war ein kritischer Patriot, aber mit Betonung auf kritisch und habe die Rolle der eigenen Partei und auch Verschiedenes, was ich sonst im Land getan hat, vor allem die Rolle der Kirche, die eine übermächtige Position gehabt, sehr, sehr in Frage gestellt. Mhm. Nicht? Und das hat ihm sehr, sehr offenbar sehr gefallen. Nicht? Dann bin ich, dann habe ich das Doktorat gemacht nebenbei, wobei das auch eine lustige Sache war, denn ich habe nie Zeit gehabt, zu den Vorlesungen zu gehen. Ja. Und nur durch die Not, nicht wirklich durch die Not bedingt, habe ich trotzdem, bin einfach zu jeder Prüfung angetreten und habe sie halt gemacht. Nicht? Und dann kam ich zu den Rigorosen, nicht? Und da ist ein Professor Lotzki gewesen, unter anderem, ja, nicht? Der Englianisch ist sowieso, der war mein Hauptding, aber da war ich sein Lieblingsschüler. Und ich war der Dritte, der sich eingeschrieben hat, und da muss ich Ihnen etwas erzählen, was damit mit dem Thema nichts zu tun hat, aber was interessant ist, nicht? Ich bin einmal gefragt, er war Jude, nicht? Und hat auch den Dr. Kreisky sehr verehrt, nicht? Und ich bin dann einmal gefragt, Herr Professor, es ist unverschämt von mir, wenn ich Sie frage, wie haben Sie eigentlich Harvard, diese große Instanz, verlassen können, um nach Wien zu gehen? Wien ist ja nicht ein verlassenes Eck, aber es ist gegenüber Harvard natürlich eine altehrwürdige Universität, sagen wir so. Nicht? Ja. Dann hat er so ein bisschen nachgedacht, hat mich angeschaut und hat gesagt, um hier zu sterben. Und das war die einmaligste Antwort, wenn ich 1000 Jahre alt würde, werde ich diese Antwort nie vergessen, hier zu sterben. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt, wie er vertrieben worden ist. Er hat noch rechtzeitig flüchten können, hat dann drüben Karriere gemacht. Aber er hat gesagt, Wien habe ich immer im Herzen getragen. Und hier möchte ich sterben und begraben werden. Nicht? Und er war ungefähr auch so ein weltoffener, kosmopolitischer Geist, wie der Dr. Kreisky, denn also für ihn hat man das Institut für Zeitgeschichte gemacht. Ich war der Dritte, der sich eingeschrieben hat. Der Dritte. Und wer war der zweite Liebling von ihm? Nicht, wird als Südtiroler mögen. Nicht? In erster Linie, weil er gesagt hat, ich bin immer da durchgefahren Richtung Isonzo und habe die ganzen Gräuel erlebt und die ganzen Isonzo-Schlachten und so weiter. Da haben wir gedacht, es muss so ein schönes Land sein und so weiter. Und sie kommen von einem schönen Land. Da habe ich gesagt, ich komme aus einem Dorf, das mehr 3000 hat wie jeder Ort in der Schweiz, aber sonst nichts. Denn nicht einmal die Äpfel werden bei uns grün. Und wir als Kinder haben einen Gasthofbesitzer, ein großer Gasthof für das kleine Dorf, deswegen so beneidet, weil er als einziger einen Apfelbaum gehabt hat, wo aber die Äpfel nicht grün worden sind. Oder nur grün worden sind. Nicht? Und das war für uns ein unvorstellbarer Reichtum. Und dann hat er gesagt, ja, aber so, wenn wir da durchgefahren sind im Frühling, alles hat geblüht im Ätztal und so weiter. Und der zweite Liebling war die Waltraud Skorzeny. Und die hat der Vater hat ja eine gewisse Rolle gespielt. Nicht? Da haben wir gedacht, ein großer Mann. Ein großer Mann, der imstande ist, über die Vergangenheit hinweg Leute, weil sie gescheit war und weil sie gut war. Wir waren immer so ein bisschen Konkurrenz, aber haben uns gut verstanden und haben immer um die Gunst des Professors natürlich gebuhlt. Nicht? Und ich habe gemerkt, dass bei ihm die junge Frau nicht unbedingt den Vorrang genossen hat, als Frau. Nicht? Weil er war so, mein Gott, ich sage oft, meiner Frau, also als Relikt aus der Steinzeit, fast 50 Jahre verheiratet. Nicht? Ich sage oft meiner Frau, der hat mir eigentlich das Wesentlichste im Leben vermittelt, indem er gesagt hat, nur die Zusammenhänge zählen etwas, nur das Hinterfragen von Dingen zählt etwas, nur die Analyse, die kritische Analyse zählt etwas und nur das dialektische Argumentieren zählt etwas, weil er gesagt, wir leben in einer Welt, wo es heißt schwarz, weiß, oben, unten, links, rechts und so weiter. Die Welt ist ganz anders, die Welt ist grau, mit vielen Zwischentönen und so weiter. Und er hat auch gesagt, das hat mich so beeindruckt, vergessen Sie alle Zahlen, außer ein paar Eckdaten, wo Sie die Geschichte der Jahrhunderte einordnen können, zum Beispiel auf das 16. Jahrhundert bezogen, die Schlacht bei Pavia, wo der französische König gefangen genommen worden ist, und Sacco di Roma und alles. Aber für jedes Jahrhundert genügen ein paar Zahlen und sonst ist völlig gleichgültig, ob das da stattgefunden hat oder die Schlacht dort stattgefunden hat. Die großen Ideen der Menschheit, die großen Zusammenhänge, die Vernetzung damals schon der Interessen, der wirtschaftlichen und kulturellen Interessen, das ist das einzig Wichtige. Zurück wieder zum Dr. Kreisky. Ich bin dann, eins muss ich noch schnell erzählen, weil es so lustig ist. Nicht? Und ich drücke bei den Rigorosen auf den Professor Lotzky an, und der schaut mich so an und sagt, sie habe ich nie gesehen. Sie habe ich nie bei meinen Vorlesungen gesehen. Und jetzt haben wir gedacht, so, jetzt bist du wirklich in der Krise des Lebens, nicht? Denn der hat den Ruf gehabt, stur, unbarmherzig, also. Und dann haben wir gedacht, was soll ich jetzt tun? Denn die Wahrheit war, dass er effektiv mich nie gesehen hat, weil ich bei keiner seiner einzigen Vorlesungen dabei war. Und dann habe ich mir gedacht, die Wahrheit ist vielleicht doch das Beste. Und dann habe ich gesagt, Herr Professor, Sie haben vollkommen recht. Und er ist schon ganz rot geworden. Nicht? Aber wenn Sie mir liebenswürdigerweise gestatten, würde ich Ihnen die Gründe dafür erklären. Dann hat er gesagt, ja, da bin ich aber sehr neugierig. Nicht? Und dann habe ich ihm eben gesagt, wie alles und die ganze Lebensgeschichte erzählt. Er war so gerührt. Der hat mich dann geprüft. Ich habe es gut gemacht. Dann ist er zu so einer Bücherwand gegangen. Da schauen Sie, ich habe da ein Buch geschrieben. Und das möchte ich Ihnen zum Abschied schenken, denn sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Nicht? Und ich habe gesagt, ich auch nicht. Nicht, aber ich bin noch sehr jung, habe ich gesagt. Und dann hat er mir eine schöne Widmung eingeschrieben, und das Gott sei Dank habe ich heute noch. Ja, das Gott sei Dank habe ich heute noch. Das ist nicht von meiner Frau weggeschmissen worden. Nicht? Und ich bin dann zurückgekommen, schweren Herzens, weil ich einen Brief gekriegt habe, ob ich Interesse hätte, das Presseamt für die Landesregierung aufzubauen, praktisch keins gehabt hat, nicht? Oder nur Ansatz, sagen wir, in geringen Ansätzen. Und das war eine reizvolle Aufgabe, und ich habe mir gedacht, ja, dann geh zurück und bin dann in Bozen in die Landesverwaltung eingestiegen und habe versucht, das Pressebüro aufzubauen. Und ich glaube, das ist mir recht gut gelungen. War nur dem Landeshauptmann unterstellt, den Dr. Maniago. Und dann kriege ich auf einmal einen Brief von Dr. Kreisky, der sagt, schaut, dass Sie nicht mehr in Wien sind, und wie ich halt die politische Lage beurteile und so weiter und das und jenes und so weiter. Das waren immer relativ kurze Briefe, das war seine Art zu schreiben, auch zu reden. Er ist immer auf das Wesentliche konzentriert gewesen. Also wenn sie mit ihm jetzt das Gespräch geführt hätte, hätte er alles in 5 Minuten das Wichtigste schon gesagt und nicht eine lange Lebensgeschichte erzählt. Ja,
ein schlechter Interviewpartner.
So ist es. Aber vielleicht haben sich da auch die Gegensätze so angezogen, denn ich habe natürlich, für mich war er, ich habe es auch immer in meiner persönlichen Laufbahn hier in Südtirol gesagt, er war mein politischer Vater. Ganz gleich, wie es angekommen ist, es war die Wahrheit und ich bin heute noch stolz drauf. Nicht? Und habe in ihm auch immer diese Vaterfigur gesehen. Und er hat mir einmal in einer Stunde, wo er ein bisschen über die Familie geredet hat, das werde ich weiters nicht beleuchten, aber er hat ein bisschen gesagt, so wie Sie habe ich mir eigentlich einen eigenen Sohn vorgestellt. Nicht? Und dann habe ich mir gedacht, er wird wie, das habe ich mir später gedacht natürlich, nicht? Er wird wie jeder Vater oder wie viele Väter sich vorgestellt haben, dass ein Sohn oder eine Tochter, ganz gleich, um wen es sich da handelt, gemeint dürfte den Peter haben, nicht? Seinen Lebensweg anders vorgestellt. Ja. Das ist bei mir ganz gleich gewesen. Man plant für Kinder, man meint, das Leben ist eine schnurgerade Straße, ich kann die Voraussetzungen schaffen. Und es geht alles ganz anders. Ganz, ganz anders. Und wenn heute irgendjemand sagt, also er plant für seinen Sohn oder für seine Tochter das, und geht am besten nur, dass er in die eigene Kanzlei einsteigt und so weiter. Aber sonst geht alles schief. Ne? Ja. Alles schief. Ne? Ich erinnere mich da gut an die Brigitte Schweiger, die als junges Mädchen, die ist da mit ihrer Matura-Klasse nach Südtirol gekommen und ihren Vortrag gehabt und war in Form und war damals als sehr guter Redner bekannt und ein sehr feuriger Redner und die Mädchen waren alle außer sich. Und die Brigitte Schweiger, die hat mich richtig gehend damals ankimmelt. Und wir haben auch ein bisschen Techtelmechtel gehabt. Und sie hat mir nachher geschrieben, die ganzen Mädchen der Klasse haben sie halt furchtbar beleidet und waren halt eifersüchtig und was weiß Gott. Und ich habe damals zusammen mit einigen politischen Kollegen, die alle älter waren, Drucker, Dietl und so weiter, eine Zeitschrift herausgegeben, die jetzt Südtiroler Nachrichten geheißen. Und da ist das erste, was die Brigitte Schweiger veröffentlicht hat, von mir veröffentlicht worden. Und sie war immer so stolz drauf, sie hat mir geschrieben, wie sie gesehen hat, als etwas von ihr abgedruckt worden ist. Zum ersten Mal ist etwas von ihr abgedruckt worden mit ihrem Namen. Und dann ist sie fast in Ohnmacht gefallen, vor lauter Freude. Ne? Und deswegen hat mich auch ihr Tod ungeheuer erschüttert. Nicht? Weil sie hat ein schreckliches Leben hinter sich. Und wenn man bedenkt, wenn man sie so als junges Mädchen kennengelernt hat, mit wie vielen Hoffnungen und dann dieser Welterfolg oder wie kam das Salz ins Meer und so weiter. Nicht? Da ist eben auch die Verbindung dann, weil später hat die Schweiger einmal gesagt, also wie sie schon geschieden war, hat sie ein Verhältnis mit dem Thorberg gehabt, glaube ich. Und die Frau vom Thorberg hat ein Verhältnis mit dem Brunner Kreisky gehabt, nicht? Und so weiter. Das war für mich wieder so interessant, ja, ja. Weil ich mir gedacht habe, da kreuzen sich zwei Linien, die ich kenne, nicht? Und weil ich war in der Hinsicht also moralische Vorbehalte oder Skrupel in meinem Leben noch nie gehabt, weil ich der Meinung bin, jeder soll das tun, was ihm richtig erscheint. Er muss auch selber verantworten. Aber deswegen komme ich auch jetzt in unserem Tohuwabohu, wo man vor lauter die dritte Frau, fünf Kinder aus sechs Ehen und so weiter, nicht mehr mitkommt. Aber sagen wir von der moralischen Seite komme ich gut mit. Also und trage das auch, weil ich der Meinung bin, sie war immer so ein Freigeist und habe mich deswegen eigentlich nur bestätigt fühlen können. Mhm. Ja, und auf diesen Brief hin habe ich ihm dann ziemlich lang so eine Analyse geschrieben. Mhm. Nicht? Mhm. Und einige Tage später kriege ich schon die Antwort, ja, inzwischen war ich wirklich Doktor. Nicht? lieber Herr Dr. Benedikt, und Sie haben mir mit Ihrer ausführlichen Darstellung der wirklichen Südtiroler Verhältnisse, wirklich hat er einmal unterstrichen, kann ich mich sogar erinnern, eine große Freude gemacht. Ich kann mich noch gut an unsere Kontakte in Wien erinnern und hat ein paar nette Zeiten. Nicht? Und ich habe natürlich eine große Freude gehabt. Und dann ist es zu diesem regelmäßigen Briefwechsel und auch zu einigen Treffen kommen. Und in der Zwischenzeit bin ich dann irgendwie über Meilen der Prozess und über die Sechserkommission, über die 19er Kommission und so weiter, über diese Dinge halt unterrichtet und über die verschiedenen Strömungen in der SVP und so weiter. Hab dabei bis heute kein schlechtes Gewissen, weil ich niemand Unrecht getan habe und niemand verpetzt habe und sagen wir, aus der kurzsichtigen Perspektive Südtiroler Politiker wäre das ja damals fast Art Hochverrat gewesen. Nicht? Mhm. Wie kann man nur nicht? Mhm. Nicht? Aber weil es ja sehr eine enge Gesellschaft war, wie gesagt, sonst wäre man nicht als Kommunist verleumdet worden und mit Kreuzzügen im ganzen Land bedacht worden. Denn wir haben da fast politisches Mittelalter erlebt. Nicht? Vielleicht auch durch diese Kämpfe bedingt, durch die Abkapselung und durch vieles andere mehr. Nicht? Und dann bin ins Parlament gewählt worden, habe noch ein-, zweimal ein bisschen Kontakt gehabt und dann ist der Kontakt abgerissen. Aus welchen Gründen kann ich nicht sagen. Vielleicht habe ich da zu wenig Interesse gezeigt oder ich weiß es nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wann es geändert. Und dann kriege ich eines Tages eine Mitteilung, dass er auf Kur, und zwar durch einen Journalisten, der war stellvertretender Chefredakteur von Express und hat Philipp geheißen. Nicht? Ja, der Franz Xaver Philipp. Wir haben ihn immer Seehundl genannt, weil er so ein Gesicht gehabt hat, wie quasi wie ein netter Seehund. Und der war auch viel da zu Gast mit dem Arnold Klima und mit halt verschiedenen anderen Leuten und dem Gatterer, mit dem ich sehr viel Kontakt gehabt habe. Und ich will überhaupt da sehr, wie soll ich sagen, besucherfreundliches Haus gehabt, wo die Leute ein- und ausspaziert sind. Und das hat meiner Frau zwar einigen Kummer bereitet, nicht, weil sie gesagt hat, jeden Abend und dauernd muss ich kochen und so weiter. Nicht. Aber sie hat da auch gut mitgetan. Und Das hat mir zum Beispiel ermöglicht, etwas, was auch revolutionär war, was aber auf den Engelianer zurückgeht, nicht auf das, was er gesagt hat. Ich habe damals, obwohl ich eine schon führende Parteiposition inne gehabt habe und sagen wir so als wie ein Polarstern am politischen Firmament in Südtirol, so als neue Hoffnungsträger, nicht? Ich meine, kämpferisch, ungezähmt, rebellisch, nicht? Und so weiter. Und ich mit, obwohl ich in der Partei schon fest verankert war, habe ich mit der gesamten Opposition gute Kontakte gehabt. Mit der gesamten, weil es einfach für mich wichtig war und das habe ich bis zum Schluss auch so eingehalten und halte es heute noch so ein, obwohl ich längst nicht mehr Mitglied der eigenen Partei bin und sie bis aufs Messer bekämpfe. Ne? Nicht unbedingt Personen, einige Personen, aber die Linie gefällt mir überhaupt nicht mehr, weil man viele Ideale, für die man gekämpft hat, aufgegeben hat, billig aufgegeben hat, weil nur mehr Seilschaften, Machtstreben, auf uns gehört das Land, diese Mentalität, die ich über alle Maßen hasse, im Vordergrund steht. Und, jetzt habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen. Ja, jetzt erzählt sie erst das weiter und kriege einen Anruf, dass der Dr. Kreisky in Bad Wörishofen eine Kur macht, weil er schon ein bisschen krank war. Mhm. Und der Philipp, der mir das erzählt hat, ich habe gesagt, mein Gott, ich würde ihn gern besuchen, aber das ist eine weite Fahrt und ich bin ein schlechter Autofahrer, ich bin es mein Leben lang gewesen, habe dann den Führerschein, wie ich 60 geworden bin, ruhen lassen, nimmer, ja, weil ich der Meinung bin, ich war immer so, entweder ganz oder nicht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, dafür rede ich aus, sie hat einen schönen Sportwagen gehabt und so weiter, nicht? Und war voller Freude, bei der Gelegenheit den Dr. Kreisky zu sehen. Und dann sind wir nach Bad Wörishofen gefahren und da ist ja schön, hat er eine Kneippkur gemacht, schön Wasser getreten und so. Und hat gesagt, Herr Doktor, das tat Ihnen auch gut, Sie sind noch jung, aber das ist wirklich was Wunderbares. Und der Kneipp, ein Geistlicher, hat er gesagt, ne, der hat erfasst, dass da eben die Heilquellen viel bewirken und vor allem an alten Körper sehr gut tun. Und wir haben uns zusammen Mittagessen und wunderbar unterhalten. Und das war eigentlich der letzte Kontakt. Dann ist er gestorben. Ich war in Rom, ich konnte nicht einmal Begräbnis gehen. Aber ich glaube, dass das nicht wichtig ist, weil er in meinem Denken ein ganzes Leben lang eine überragende Rolle gespielt hat. Und ich könnte, wie gesagt, 1000 Jahre alt werden. Ich würde nie vergessen, wie sehr er mich mit Vertrauen und Wohlwollen und väterlicher Freundschaft ausgezeichnet hat. Und nach ihm, ich war ein ganzes Leben lang mit dem Alois Muck sehr befreundet und bin es heute noch, obwohl es ihm ja schon so schlecht geht, dass man nur hoffen kann, dass er einmal von diesen Leiden erlöst wird, weil jedes Mal, wenn ich ihn in den letzten Jahren in Innsbruck gesehen habe, wo er immer so Kuren gemacht hat, ich habe 2 Tage lang gebraucht, um mich davon zu erholen, so niedergedrückt war ich nicht, weil ich mir gedacht habe, wenn man diesen Mann aus einem Guss, so fächer Mann, nicht? Unkompliziert auch nicht. Ich meine, wir haben zusammen in Seitenstädten studiert, er war ja vor mir und wir waren wirklich das ganze Leben lang befreundet und er hat gewusst, dass ich also ganz im anderen Lager stehe, weil ich ihm immer gesagt, also für die ÖVP habe ich wenig übrig, schon wegen der Bünde. Ne? Und er war einige Mal da, hat im Haus Urlaub gemacht, die Anerkennung Kroatiens ist da drüben im anderen Zimmer, das leider Gottes ja im anderen Zimmer erfolgt, hat er mit dem Franitzky herumgestritten, dass die Fetzen geflogen sind. Und ich war damals im Parlament und der Dutschmann ist nach Rom gekommen und um mit ein paar Parlamentariern zu reden, sind nur wenige gekommen. Ich sowieso, weil ich beim Thema sehr interessiert war und mir, gerade wie es, kann mich an den Tag genau erinnern, damals ist Dubrovnik beschossen worden und ich habe gedacht, diese herrliche Stadt, Weltkulturerbe, so eine Schande, nicht? Und da streitet man sich noch über die Anerkennung, so ein altes Kulturvolk und geschichtlich und so weiter, nicht? Und sagen wir, da hat der Franitzky aus meiner Sicht nicht gerade die beste Rolle gespielt, weil er furchtbar taktiert hat und so weiter. Und es war insofern entscheidend, weil mit der Anerkennung durch Österreich und dem Vatikan hat auch Deutschland. Der Genscher hat dem Mock gesagt, in dem Moment, wo ihr die Vorreiter macht, am nächsten Tag, und mit Deutschland ist dann alles zusammengefallen, also die Ablehnungsfront. Ne? Und ich bin auch überzeugt, in langen Gesprächen, da waren wir am Ritten gemeinsam, wir haben eine Wohnung gehabt und da war die Dieter und der Allesmuck, wie gesagt, 3 Wochen, glaube ich, waren sie oben und wir haben wunderbare Spaziergänge gemacht und damals ist gerade die Obmann-Frage aktuell geworden und er wollte um keinen Preis der Welt kandidieren. Mhm. Die hat gesagt, schau, du bist ÖAB-Obmann, mach deine Sache gut, ist der stärkste Flügel, du bist sozial eingestellt, du verstehst etwas von anderen Dingen und bist ein durch und durch integrer Mensch. Mhm. Und so einen Mann kann jede Partei nicht nur brauchen, sondern jede Partei muss bis Bethlehem gehen, damit sie so einen Mann kriegt. Nicht? Und habe ihm zugeredet wie einen Kranken. Ich kann mich erinnern, wir sind über diese wunderschönen Wiesen mit dem herrlichen Blick auf den Schlern und auf den Rosengarten spaziert. Und dann hat er gesagt, meinst du wirklich, ich soll es machen? Ich habe gesagt, ja, es ist meine ehrliche Überzeugung und so eine Chance kommt einmal im Leben und du wirst als Vollblutpolitiker das immer bereuen, wenn du es nicht machst. Er hat es dann getan. Hat mir 1000 Mal, wenn irgendetwas schief gegangen ist, in der Partei gesagt, du weißt schon, ich müsste eigentlich einen Zorn auf dich haben, aber ich gesagt, nein, brauchst keinen Zorn auf mich haben, weil du bist jetzt schon so lang im Amt, es hat keiner vor dir noch erlebt seit den Zeiten Raps und Fiegels und er ist effektiv 10 Jahre lang im Amt gewesen und hat damit jeden Rekord gebrochen. Und er hat immer gewusst, also, dass ich ein Kreiskianer bin, durch und durch, und hat das absolut respektiert. Das war auch etwas, was ich bis heute sehr zu schätzen weiß und was ihn auch aus diesem Mittelmaß herausragen lässt. Und leider Gottes ist dann die österreichische Politik so verkommen, dass ich mich oft wirklich schäme, weil ich mir denke, italienische, die österreichische Innenpolitik ist italienisch geworden. Mhm. Nicht? Und zwar unappetitlich, unsauber. in vieler Hinsicht sogar schrecklich. Nicht? Unter dem Schüssel hat man das Gefühl gehabt, geht's wieder einmal aufwärts, aber leider Gottes war's nicht der Fall, nicht, wie man heute weiß. Und naja, und wo bin ich jetzt hängen geblieben?
Ihre langjährige Freundschaft mit dem Alois Munk.
Ah ja, aber das spielte in dem Zusammenhang wenig Rolle, nicht? denn er hat den Dr. Kreisky auch sehr geschätzt, nicht? Auch wenn er der politische Gegner war, aber die Wertschätzung war sehr groß, weil er gesagt hat, er war ein Vordenker. Nicht? Und das, was ihn so einzigartig macht in der österreichischen Innenpolitik, das haben wir schon kurz besprochen, aber das, was ihn weit über den europäischen Raum einzigartig macht, ist auch schon besprochen worden und gesagt worden, aber etwas, glaube ich, muss man reflektierend heute feststellen, unter Kreisky hat das kleine Land eine weltpolitische Rolle gespielt, während es heute nicht mehr da ist. Nicht mehr da ist. Und das war eigentlich das, was die Figur historisch absichert vor dem Vergessen, weil wir haben alle mit Leuten zu tun, die nur mal ein Kurzzeitgedächtnis haben und sich nicht mehr erinnern, was war früher, wo sind die Wurzeln von irgendetwas, sondern ein elektronisches Medium überlagert das andere und dann kommt Internet und Twitter und Facebook und das alles dazu. Und am schönsten ist es ja, wenn die Leute dann sagen, mein Gott, im übertragenen Sinn, was interessiert mich der Unsinn, den ich gestern gesagt habe. Weil niemand ist imstande heute, oder kaum jemand, sagen wir so, das ist, jede Verallgemeinerung ist falsch, aber kaum jemand ist imstande, etwas zu stehen, etwas zuzugeben, zu sagen, ich habe mich geirrt, was ihn nur bei der Bevölkerung sympathisch machen würde. Was ihn nur sympathisch machen würde. Nicht? Und zum Beispiel, wie großartig ist Zwentendorf erlebt? Ich meine, auch innenpolitisch, ich meine, wie großartig. Ja. Ich meine, das waren doch Dinge, die etwas mit dem Begriff titanisch zu tun gehabt haben, weil damals gegen die Atompolitik zu sein, das war ja schrecklich. Nicht? Ich meine, in den Augen vieler Leute, gegen den Fortschritt, gegen die, wie weitsichtig war man und wie weitsichtig hat man nicht nur gedacht, sondern auch gehandelt. Nicht? Und beim Bruno Kreisky fällt auch auf, dass er zwar natürlich strategisch und taktisch ein großes Talent und große Fähigkeiten gehabt hat, aber dass im Prinzipien letzten Endes viel wichtiger waren, weil er so ein paar Mal ein Risiko eingegangen, das nicht abschätzbar war. Und das machen eigentlich nur die großen Leute und nicht die halbherzigen Lumpen, um es so zu sagen.
Ja. Jetzt lasse ich mal kurz was trinken. Darf ich noch ein bisschen nachfragen?
Ja, ich gehe nur schnell raus.
Ja, freilich.
Sie wissen ja, ältere Männer.
Ich komme sofort. Ja, tschüss noch. In der Zwischenzeit ist etwas eingefallen, was wir ganz vergessen haben zu erwähnen.
Viel haben wir über sein Abkommen mit Saragat auch diskutiert, beziehungsweise auch uns meine Meinung dazu geschrieben, wie es in der Partei beurteilt wird und warum diese frostige Aufnahme, dass die auch mit dem Umstand zu tun hat, dass der falsche Mann das Richtige gemacht hat, nämlich Querschüsse von der ÖVP, die damals sehr mächtig waren. Die Partei hat sich damals ja so als Art Bruderpartei betrachtet. Und ich war auch persönlich der Meinung, dass für die damalige Zeit diese internationale Verankerung ein riesiger Fortschritt war. Wir hätten zwar paketmäßig im Moment weniger gekriegt, aber die internationale Verankerung war etwas, was damals fast wichtiger war als einige autonome Zugeständnisse. Und diese Ablehnung durch eine Zweidrittelmehrheit, ich habe dafür gestimmt natürlich, die hat ihn sehr gekränkt. Nicht? Und das Verhältnis zu Maniago war dann sehr frostig und ich war in der Parteileitung schon lang und habe gesagt, ich kann mich erinnern an eine Stellungnahme, wo ich gesagt habe, Herr Parteiobmann, es wäre eigentlich wieder Zeit einmal nach Wien zu fahren, um mit dem Bundeskanzler einen Meinungsaustausch zu führen und so weiter. Und er hat mich ganz giftig angegriffen und hat gesagt, ja, na, warum soll ich nie mal zum Dr. Kreisky fahren und so weiter. Nicht? Wenn der Kreisky was wissen will, dann soll er nach Innsbruck kommen und so weiter. Und ich bin gestiegen wie eine Rakete, kann ich mich erinnern. Und immer, wenn ich innerlich sehr erregt und zornig bin, bin ich ganz leise, ganz so, dass man mich kaum versteht, weil ich sonst eine recht laute Stimme und recht lebendig argumentiere. Ich habe gesagt, Parteiobmann, seien Sie mir nicht böse, wenn ich Ihnen sage, zwischen dem Landeshauptmann von Südtirol, der ja ein kleines Land, aber kein verborgenes Eck in Europa verwaltet und dem Bundeskanzler der Republik Österreich ist doch ein kleiner Unterschied. Erstens, weil wir Österreich immer wieder brauchen und Österreich uns in schwierigsten Zeiten nicht nur die Stange gehalten hat, sondern große Opfer für uns gebracht hat, große wirtschaftliche Vorteile verzichtet hat, weil die Italiener ja immer ihr Veto eingelegt haben dann und so weiter. Und ohne die, an das kann ich mich noch wortwörtlich erinnern, ich habe gesagt, ohne die Funktion des Landeshauptmanns noch dazu unter ihrer Ägide irgendwie abwerten zu wollen, muss man ein bisschen die Einwohnerzahl berücksichtigen. Ich habe gesagt, wir haben 450.000 Einwohner, Italiener mitgezählt. Und in Deutschland würde man sagen, ja, eine mittelgroße deutsche Stadt. Er war so beleidigt, so beleidigt, dass er 3 oder 4 Wochen kein Wort mehr mit mir geredet hat, sondern nur mir Zetteln geschrieben hat.
Also Sie haben ja jetzt selber einige Aspekte angesprochen, wo sehr deutlich zum Ausdruck gekommen ist, wie sehr Sie Kreisky, also wie sehr Kreisky Sie geschätzt hat als Beobachter für die Südtirol-Themen, also quasi als unabhängiger Beobachter. War das damals bei dieser ersten Einladung ins Bundeskanzleramt, Außenministerium auch schon klar? Hat er Sie da auch schon
zu Südtirol befragt? Nein, eigentlich nicht. Da wollte er sich ein Bild von mir verschaffen. Mhm. Was ist das für ein Mensch? Mhm. Und das macht ihn nachträglich eigentlich so groß, ja. Dass er sich als aber war einerseits ungeheuer fortschrittlich im Denken, mhm. aber dem Wesen nach war ein konservativer Mensch. Nicht? Mhm. Mhm. Eher dem Habitus und dem Wesen. Und dass er sich so für junge Menschen interessiert hat, mhm. macht ihn ja auch menschlich groß. Mhm. Er hat ein Gespür gehabt und hat einem das Gefühl gegeben, man ist ein gleichwertiger Partner, mhm. der man natürlich nicht war. Nicht? Mhm. Aber er hat einen so behandelt, dass man sich als solcher gefühlt mhm. hat. Mhm. Und später, wie ich dann selber in der Politik mitführend tätig war und im Parlament und so und alle Leute mehr oder minder, ich war auch in europäischen Gremien und man hat fast alles, was sie in Europa und in vor allem im deutschen Sprachraum Rang und Namen gehabt hat, kennengelernt, teils oberflächlich, teils gut. Erst dann ist mir so richtig bewusst worden, wie sehr er diese Art der Menschenführung mhm. Beherrscht hat. Und erst dann habe ich verstanden, was überhaupt das bedeutet hat, dass man da herausgefischt wird aus einer anonymen Masse mit so viel Auszeichnung und Vertrauen bedacht wird mhm. und gleichzeitig auch immer das Gefühl gehabt hat, er betrachtet einen als irgendwie als Partner im übertragenen Sinn, natürlich war man nicht ebenbürtig, aber als Partner hat einem das Gefühl gegeben, man sei wichtig. Mhm. Nicht? Auch wenn man es vielleicht gar nicht war. Nicht? Ich meine. Und das ist eigentlich das, was mir immer geblieben ist. Und nach dem Motto, dass ein Mensch nur wirklich tot ist, wenn man ihn vergisst, ja. ist er noch sehr lebendig für ja. mich, wirklich. Mhm. Sehr, sehr lebendig. Mhm. Denn er war für mich menschlich überzeugend, großartig sogar. Er war politisch groß und überzeugend. Und alles zusammen hat eine Mischung ergeben, die letzten Endes ihn aus den Reihen der Politiker, die vorübergehend eine Rolle spielen, aber dann schnell vergessen werden. Und mhm. hier und da vergisst man sogar die Namen. Ja, nicht? Ja, ja. Aber er war da wirklich ein Koloss, ein Titan, mit seiner einfachen, aber raffinierten Art zu denken, immer auf das Wesentliche konzentriert, nicht? Immer darauf konzentriert, in die Tiefe des Problems zu gehen. Etwas habe ich vergessen zu erwähnen, was vielleicht wichtig ist, weil es auch für unsere Innenpolitik wichtig war. Ich war, wie ich zurückgekommen bin, natürlich einsam und verlassen, nicht? Mit meiner Haltung. Ich habe zwar da Karriere gemacht und alles, aber diese sozialdemokratische Einstellung, die war so, dass man praktisch nur verfolgt worden ist. Ja. Nicht? Und wenn ich nicht bei der Basis gut angekommen wäre, dann hätte ich in der Partei nie Karriere gemacht. Nie. Hätte nicht die geringste Chance gehabt. Ich bin nur durch die Basis so verwurzelt gewesen, dass ich die Partei ab einem bestimmten Moment überhaupt nicht mehr gebraucht habe. Mhm. Und die Partei auf mich auch nicht hat verzichten können, weil ich war der Erste, der eine Jugendorganisation aufgebaut hat und die rebellisch. Die war rebellisch, die hat die Landesregierung fast jeden Tag kritisiert und die hat die Partei kritisiert nach Herzenslust und so weiter. Und das hat ihm natürlich auch gefallen, aber ich habe dann versucht, da ein bisschen für die sozialdemokratische Idee zu werben. Habe einen jungen Arzt, der an mir auch eine Nahrung gefressen hat, der Dr. Jennig heißen,
und hat mich täglich,
seine Frau ist ja Wienerin und die Evi ist eine großartige Frau, die wirklich über alle Maßen mag und sie war also wirklich eine bezaubernde, charmante Gastgeberin in der Sparkassenstraße in Bozen. Mhm. Und sie haben mich jeden Tag zum Kaffee eingeladen, mittags. Wirklich jeden Tag, über große Zeiträume. Mhm. Ich glaube, das ist über 2-3 Jahre gegangen. Mhm. Jeden Tag. Und da sind wir gesessen und der eine war auch ein Feuerkopf und voller Ideen und witzig und geistreich und alles. Und ich habe ihm halt da erzählt und viel erzählt und hat gesagt, ja, eigentlich ganz auf dieser Linie und also wenn du, da tue ich voll mit und so weiter. Und wir sind dann, ich habe mich mit dem Dr. Kreisky in Verbindung gesetzt und wir haben schon so einen kleinen Kreis gehabt und der hat uns dann über den Generalsekretär der Partei, wie hat denn der geheißen, später, Moment, wie hat denn der geheißen, Zentralsekretär wird der geheißen, später ist er Minister geworden. Der Kontakt ist über einen gewissen Dr. Damian gelaufen.
Der Heinz Damian.
Und wie hat denn der geheißen? Der war ein ganz mächtiger Mann. Mir fällt der Name nicht mehr ein, aber das lässt sich ja leicht feststellen.
Ich bin da leider auch nicht so gut bewahrt.
Nein, aber das lässt sich leicht feststellen, weil er hat damals wirklich eine herausragende Rolle als Zentralsekretär gespielt. Und da sind wir eingeladen worden, auch beim Kreisky gut aufgenommen worden. Es war mein Geburtstag am 27. Jänner. Mhm. Ich habe das Privileg und das Glück, am gleichen Tag mit Mozart den Geburtstag feiern zu können. Und nachdem ich ihn auch sonst über alles liebe und ich glaube, in Südtirol hat sicher niemand so ein Mozart-Platten- und CD-Archiv, wie ich es habe, aber überhaupt, also nicht nur Hunderte, sondern eher schon in Richtung 1000 und mehr. Ne?
Aha.
Und weil mir einfach diese Welt immer fasziniert hat. Und da hat man den Don Giovanni gegeben. Und da haben wir seine Loge wieder benutzen können. Und alle haben natürlich einen riesen Eindruck gehabt. Und dann haben wir so einen sozialdemokratischen Zirkel aufgebaut. Mhm. Ich bin dann leider Gottes fahnenflüchtig geworden. Nicht fahnenflüchtig im Sinne der Sozialdemokratie, sondern fahnenflüchtig, weil ich im Zwiespalt war, ich hätte meine Karriere total über den Haufen werfen müssen. Und als junger Mensch, der sich das alles hat aus eigener Kraft arbeiten müssen, habe ich mich natürlich für die Weiterführung der Karriere entschieden. Und ob man tut manches, was man später hinterfragt, ob mein Gott, ich bin der Meinung, es war vielleicht doch die richtige Entscheidung, weil ich meinen Grundsätzen einigermaßen treu geblieben bin, aber zugleich auch wichtige Entscheidungen habe beeinflussen können. Und das ist eigentlich das Wesentliche, nicht? Weil damals ist das Paket ausgehandelt worden und vieles andere mehr. Und zum Beispiel mit meiner Stimme gegen die eigene Partei und gegen die eigene Parteiführung habe ich für die Abtreibung gestimmt, waren 3 Stimmen Mehrheit. Meine war also irgendwo mitentscheidend. Ja. Das war eine der knappsten Abstimmungen, die das Parlament jemals erlebt hat. Und ich bin auch da der Meinung gewesen, und das war wirklich etwas ungeheuer Revolutionäres. Ich meine, Südtirol ist man ja fast gelüncht worden. Aber ich bin der Meinung, und das habe ich auch vertreten, dass eigentlich bei diesen Gewissensfragen einer Frau Männer nur ein ganz beschränktes Mitspracherecht haben sollten. Nicht? Denn die ganzen psychischen Qualen, die Gefühle nachher, die kann ein Mann weder nachvollziehen, noch verstehen, noch teilen und so weiter. Und es ist immer schlimm, wenn vorwiegend Männerparlamente über Angelegenheiten waren. Ich habe das auch einmal gesagt. Ich habe gesagt, mein Gott, wie meine beiden Kollegen damals, Ritz und Mitterdorfer, über soziale Probleme und später der Ebner über soziale Probleme geredet haben, dann habe ich gesagt, ihr wollt über soziale Probleme reden, ihr, die ihr mit goldenen Löffeln auf die Welt kommen seid, alles ist euch geschenkt worden, Reichtum und Macht und alles hat man gekriegt. Ich habe gesagt, das Gleiche, und mein Zynismus ist berüchtigt gewesen. Und meine Frau hat gesagt, also für niemand ist es in Südtirol jemals gelungen, wie dir, sich freiwillig so viele Feinde zu machen. Nicht? Weil mit zynischen Bemerkungen habe ich hier und da natürlich die überempfindlichen Subtilchen so getroffen, dass man einen Gegner auf Lebenszeit gehabt hat. Und ich habe es eigentlich gar nicht so aufgefasst, weil ich mir gedacht habe, so, das muss man schon aushalten. Nicht? Und dann habe ich gesagt, ihr macht es so wie die Pfarrer, die über die Probleme der Familie predigen, nicht? Von denen sie ja viel verstehen. Nicht? Wenn sie ein Verhältnis mit der Häuserin haben, dann verstehe ich noch, dass sie etwas davon verstehen. Geht in Ordnung. Aber wenn das nicht der Fall ist, nicht? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schlimm. Nicht?
Es ist ein treffender Vergleich.
Es ist so. Davon bin ich heute noch überzeugt. Nicht? Mhm. Wobei ich der Meinung bin, dass es niemand gibt, der die Kirche so ruiniert wie die eigene Kirche. Das ist eine verhängnisvolle Entwicklung, dass man einfach nicht imstande ist, notwendige Reformen durchzuführen, die nichts an der Substanz ändern würde, aber viel am Weltbild, an den Wirkungsmöglichkeiten und so weiter.
Und dem Zuspruch.
Ja. Sicher. Weil ich bin der Meinung, man braucht nicht dem Zeitgeist nachzugeben, aber den großen Entwicklungen, die gesellschaftlich bedingt sind, denen muss ich irgendwann, wenn ich sehe, ich habe keinen Nachwuchs mehr. Die Pfarrer sind uralt, Nachwuchs fehlt nicht. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Kirche als Organisation ausstirbt. Nicht? Die Kirche wird weiterhin bestehen, aber die Organisation besteht nicht mehr. Und wenn Sie bedenken, dass heute hunderte Kirchen schon zweckentfremdet sind und irgendwelche sogar für Bälle benutzt werden. Es blutet einem mir das Herz. Ne? Ich bin also eher ein Freigeist und nicht besonders, also berühmter Dauf, einer der berühmten Taufscheinkatholiken. Mhm. Aber es blutet mir trotzdem das Herz, weil ich an die, weil ich trotz der ganzen Verirrungen und historischen Schandtaten der Kirche auch an die unendlich großen Verdienste denke, nicht überhaupt, mein Gott. Ich habe Missionare gekannt im Laufe des Lebens, nicht, die für mich die großen, stillen Helden waren, die sich wirklich für andere Menschen aufgeopfert haben. Missionsschwestern und so weiter. Nicht. Also das sind die großartigen Dinge, an denen man sich eigentlich aufbaut. Ja, und das war's eigentlich. Jetzt noch ein paar Fragen.
Sie haben das gerade angesprochen, die Diskussion um Enigma und Jenny.
Ja.
Es hat ja dann doch ein paar Jahre später diese Gründung der Arbeitnehmerfraktion innerhalb der SVB gegeben. Das war einige Jahre später.
Ja.
Das war natürlich auch in Reaktion auf den Jenny.
Ja.
Wäre das 5 Jahre, 10 Jahre früher nicht möglich gewesen?
Nein, es wäre nicht möglich gewesen, weil ich konnte es nicht tun, weil ich schon zu fest verankert war. Mhm. Auch freundschaftlich, ich war Teil dieser Bruckgadiertl-Gruppe, nicht, die interne Opposition war. Und ich hätte ohne Gesichtsverlust und ohne auch Verlust von Glaubwürdigkeit und Ansehen da nicht aussteigen können. Ja. Da hätten schon ganz besondere Gründe da sein müssen.
Na, ich habe jetzt eher gedacht, so eine Gründung von so einer Fraktion innerhalb der SVP.
Ja, aber die
weil Fraktionen de facto
die hat es ja die gegeben. Hat die war damals die ist damals auch beim Jenny, ich habe den Jenny noch unterstützt, weil ich den Dr. Maniago, zu dem ich ein gutes Vertrauensverhältnis gehabt habe, trotz der Opposition, gesagt habe, das ist ein junger Arzt und sehr gescheit und lebendig und so weiter und sehr sozial eingestellt. Mhm. Und so weiter, der sollte kandidieren und der war allergisch, nicht? Allergisch. Yeah. Und ich habe ihn dann überzeugen können. Mm-hmm. Dann hat er zuerst für einen Bozener Gemeinderat kandidiert und später dann mit mir zusammen auch fürs Parlament, wo er nicht durchgekommen ist, aber wo er einen Achtungserfolg gehabt hat. Mm-hmm. Und dann haben sich unsere Wege eigentlich geschieden. Und zwar, weil er nicht verstanden hat, warum ich den letzten Schritt, warum ich den letzten Hupfer nicht mache über den Geraden. Und ich gesagt habe, schau, das kannst einfach nicht von mir verlangen. Ja. Nicht, nicht. Und mir hat dann auch ein bisschen, unabhängig von gemeinsamen Ansichten, ein bisschen sein Fanatismus gestört, der natürlich psychologisch erklärbar ist, weil wenn man ins Eck gedrängt wird, dann reagiert wahrscheinlich jeder so. Ne? Und wir haben dann lang miteinander keinen Kontakt mehr gehabt. Und erst in den letzten Jahren vor dem Tod haben wir uns wieder angenähert und neu befreundet. Und ich habe ihn oben noch einmal mit meiner Frau oberhalb von Marana, der ja so eine nette Villa gehabt, besucht und war erstaunt, dass er immer noch diesen kämpferischen Elan hat und habe ihm auch da Komplimente gemacht und er hat gesagt, ja mein Gott, er hat dann, vorher war die Buchvorstellung, wo er Verschiedenes ein bisschen anders dargestellt hat, als es in Wirklichkeit war. Und das habe ich ihm zum Beispiel Wien-Reise und wie die zustande gekommen ist und so weiter. Aber da, mein Gott, das spielt auch gar keine Rolle. Nicht? Ich meine, mein Gott, man weiß ja, wenn man eine Biografie verfasst, dann blendet man manches aus und manches, es würde wahrscheinlich jedem gleich gehen. Vor allem, wenn man nicht mehr die notwendigen Unterlagen hat und so weiter, weil was man schwarz auf weiß besitzt, ja. Nicht, das geht ja. Aber so zum Beispiel kann ich, obwohl ich mir an alles gut erinnern kann, zeitlich überhaupt nichts mehr einordnen. Das ist auch eine Schwäche von mir. Nicht? Ich kann zeitlich über, wenn meine Frau sagt, vor 2 Jahren oder wo war, vor 1,5 Jahren waren wir da und da, dann sage ich, das könnte, wenn du sagen würdest, vor 10 Jahren, ich kann das nicht. Also ist ein echtes Defizit, ein Manko. Ich kann mir an Namenstage, Geburtstage, an solche Dinge überhaupt nicht erinnern. Ich habe sogar bei den eigenen Kindern oft Schwierigkeiten. Nicht? Und die zeitliche Einordnung von irgendwelchen wichtigen oder weniger wichtigen Dingen, die fällt mir ungeheuer schwer. Nicht? Genauso habe ich kein visuelles Gedächtnis. Was dazu einmal geführt hat, dass mich am Walterplatz jemand getroffen hat und ich gedacht, den kenne ich wahnsinnig gut. Also was, aber mir ist einfach der Name nicht mehr angefallen, den kenne ich so gut. Was kann. Dann habe ich mir gedacht, ich muss aus der Not halt eine Tugend machen. Nicht? Und habe gesagt, wie es halt daheim geht und was der macht und der macht und so weiter. Und ich bin einfach immer herumgekehrt. Ich bin einfach nicht draufgekommen. Ihr wisst, er ist in den Parteigremien, er ist in unserer Fraktion, in dieser Oppositionsfraktion, die damals kurz bei der, nach der Annahme des Paketes und vor der Annahme sehr, sehr stark war. Und dann habe ich gesagt, und wie geht es dem Bürgermeister? Und dann habe ich so gesagt, da bin ich. Nicht? Dann habe ich gewusst, der Bürgermeister von Naturns. Nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, deswegen frage ich dich ja. Nicht? Schnell reagiert, schlagfertig und so weiter. Also, ja, und deswegen frage ich die ja nicht, was macht der Bürgermeister nicht? Das bist ja du natürlich. Aber es war eine offen gestanden sehr peinliche Situation, die ich nur schnell, wo ich nur schnell das trockene Ufer erreicht habe. Aber effektiv ins Wasser gefallen bin. Und beim Jenny war das Handicap, das entscheidende Handicap eigentlich das, dass er ein Purist war. Ein Mensch, der immer die 100% erreichen wollte. Und ich habe gesagt, schau, und da war unsere entscheidende Trennlinie, weil ich war in der Richtung einerseits idealistisch, das glaube ich, kann ich für mich behaupten, sonst wäre ich nicht diesen Weg gegangen, weil es wäre sonst viel einfacher und billiger gewesen. Aber ich habe gewusst, dass man immer Kompromisse schließen muss, immer Zugeständnisse machen muss, dass die andere Meinung auch etwas zählt und dass man kein Abonnement mit dem Heiligen Geist hat, weder politisch noch ideologisch. Und er war ein Hundertprozentiger, also sehr gescheit, sehr im Gespräch auch überzeugend, voller Ideen. Ich habe gesagt, dein großes Manko ist, dass du so viele Ideen hast, dass du selten eine verwirklichen kannst, weil eine Idee die andere ablöst und es immer nur um Ideen geht, aber selten, wie machen wir das konkret? Nicht? Da war er eben zu wenig pragmatisch und ich bin der Meinung, in der Politik muss man die Fähigkeit haben, einerseits kompromissfähig zu sein, dialogfähig mit allen, Und das macht ja gerade den Brunner Kreisky so stark, dass er sogar mit ideologischen Gegnern im Prinzip nicht nur dialogfähig war, sondern sie aus dem Keller herausgeholt hat. Nicht? Und natürlich, wenn er das dann erlebt hätte, was die FPÖ mit ihrem Star Haider erlebt hat, dann und nach Haider ist er noch schlimmer geworden, nicht? Ich meine, dann wird er natürlich nicht gerade glücklich gewesen sein. Sicher. Wobei man beim Haider, auch da habe ich mich völlig in die Gegenrichtung bewegt, die ihn relativ gut gekannt, geschätzt nicht, aber ich habe ihn immer von den noch lebenden Menschen als einzigen wirklichen Vollblutpolitiker bezeichnet und habe ihn auch so erlebt. Ja, das war wie der Strauß, ein Mann, der einfach den Sinn für das Volk gehabt hat. Ja. Wie beeindrucke ich das Volk? Wie mache ich mir es gefügig? Wie komme ich gut an? Ein begnadeter Oppositionspolitiker, weil das soll jemand einmal ihm nachmachen. Und das ist die Antwort, die ich den vielen Kritikern gegeben habe, die gesagt haben, als du mit deiner Vergangenheit schwärmst für den Haider, habe ich gesagt, nein, ich schwärme überhaupt nicht, ich mag ihn auch nicht. Ja. Mir imponiert er nur, das ist ein großer Unterschied, weil ich bin in Gesprächen auch so erlebt, dass ich das Gefühl gehabt habe, so ein bisschen Goebbels ist schon dabei, nicht. Also muss ich wirklich sagen. Ja, ja. Aber er war charmant und er war einfach, wie soll ich sagen, ein begnadetes Naturtalent. Ja. Nicht, weil von 7% zur stärksten Partei Österreichs zu werden, das soll ihm jemand einmal nachmachen. Natürlich ist die Stärke jetzt immer und überall, ob familiär oder in der kleinen oder größeren Gesellschaft, durch die Schwäche anderer Faktoren bedingt. Ne? Das ist klar, ne? Ich meine, weil oft ist es so, dass man das Gefühl hat, man hat selber nichts Großartiges zustande gebracht und hat trotzdem Erfolg, aber der Erfolg ist nicht echt und abklopfbar und glaubwürdig, weil der Gegner so schwach war, dass sie eben davon profitiert haben, im übertragenen Sinn.
Also Sie, na vielleicht vorweggenommen, wenn es Ihnen zu anstrengend wird oder sowas, dann schmeißen Sie mich einfach raus, weil ich bin einfach neugierig und will jetzt einfach weiterfragen.
Überhaupt nicht.
Also, aber dann sagen Sie es
mir. Nein, Sie haben das Gefühl, ein alter Mann, den überfordert das.
Überhaupt
aber,
nicht.
Aber glaub, das ist bei mir nicht der Fall.
Ich glaube, ich würde früher müde werden als Sie, weil es sind dann doch so viele Eindrücke, aber ich wollte es nur mal deponieren.
Geistig würde ich sagen, würde ich heute noch mit jedem jungen Menschen konkurrieren können. Und ich arbeite sehr viel, habe x Bücher geschrieben und schreibe fast jeden Tag irgendwelche Hintergrundberichte zu Krisenstaaten, Ägypten, Libyen, Syrien, Türkei und was weiß Gott. Und also habe einen freiwilligen Stundentag oder Wochentag, der mindestens 60 Arbeitsstunden umfasst. Ich arbeite oft bis 2 oder bis Mitternacht. Okay. Nicht. Aber natürlich weiß ich, dass ich deswegen nicht mehr jung bin, sondern alt oder älter geworden bin und dass man das Alter nicht nur mit seinen Nachteilen, sondern auch mit einigen kleinen Vorteilen, würde ich zu erleben versuchen müssen. Und Alter bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man gewisse körperliche Verschleißerscheinungen annimmt und sagt, das gehört dazu, weil irgendwann mal muss ich einmal krank werden und irgendwann mal muss ich auch sterben und das ist das einzige Recht im Leben und ich habe überhaupt keine Angst davor, überhaupt nicht. Und habe mich viel mit diesem Thema schon, wie ich Student war, befasst und habe die erste Arbeit überhaupt über das Thema der Dichter und der Tod, also der Tod in der Literatur, verfasst. Und deswegen, sagen wir, ist es für mich normal, wenn man hier und da schlechte Tage erlebt, wenn man wetterfühlig ist, wenn man die Migräne spürt, wenn man durch das viele Sitzen trotz, mir rettet der Hund, weil ich mit dem täglich zwei große Wanderungen mache, jeweils eine Stunde, und es ist, tut mir gut, und da hat man auch dann das Gefühl, ich bin in der Natur, und die Natur ist schön, und die Natur ist ewig, und wir sind so winzige, winzige kleine Mücken. Aber, sag mal, geistiger müden tue ich eigentlich bis jetzt, Gott sei Dank. Man,
ja, gut.
Man kann, in 3 Jahren kann ich dement sein, in 3 Jahren kann ich mein Freund Alois Mock tief von Parkinson und Demenz gezeichnet sein. Das kann man nicht verhindern, nur würde ich einen anderen Weg gehen, sagen wir nicht.
Ich wollte jetzt auf den Jenny nochmal zurück.
Ja,
man hat in dem Zusammenhang Diskussionen oder Briefkontakte mit Kreisky gegeben, weil ich denke,
er hat sicherlich, glaube ich, bekannt, aber davon weiß ich
also
nicht.
Also Sie persönlich haben in dem Kontext
nein,
er hat dann nicht gesagt, schade, dass Sie jetzt nicht in die Partei vom Jenny gegangen sind oder so.
Nein, gar nicht. Er hat eigentlich sich zu diesem Thema überhaupt nicht geäußert. Und das habe ich auch großartig gefunden, denn wahrscheinlich hat er mein Dilemma oder meine Vorbehalte, jetzt denke da und nach, wie der Zentralsekretär geheißen hat,
Zechtl.
Ich glaube, das war,
der hat nämlich ja sehr viel mit Südtirol.
Ja, Zechtl, glaube ich, hat der geheißen.
Also ich kenne ihn nur aus den Unterlagen, die wir immer
mir haben. Ja, sehen Sie, irgendwas hat Z, hat eine Rolle gespielt.
Rudolf Zechtl.
Rudolf Zechtl, ja. Und das Thema ist, sagen wir, nie angeschnitten worden und hat eigentlich, und das dafür war ich dankbar, dafür war ich dankbar und bin auch heute noch dankbar, weil ich sonst ein bisschen in Erklärungsnot geraten wäre und ihm die verschiedenen Aspekte, die er ja nicht gekannt hat und nicht kennen konnte, hätte erklären müssen. Und immer, wenn man zwischen Vernunft und Herz hin und her gerissen wird, ist etwas, wie soll ich sagen, schwierig.
Ja, natürlich.
Und mein Gott, ich bin einmal gefragt worden in einem Interview, ob man manches im Leben anders machen würde. Dann habe ich gesagt, natürlich würde man manches anders machen. Und wer das Gegenteil sagt, und es gibt ja sehr viele, die sagen, ich würde nichts ändern und alles, was ich getan habe, trage ich voll mit. Wie gesagt, der gehört doch zur großen Schar der Esel, die bekanntlich eine sehr verbreitete Tierart in der Spezies Mensch darstellen. Denn das bedeutet, dass er unbelehrbar ist und dass er eigensinnig ist und erstarrt, innerlich erstarrt. Und ich habe mich eigentlich ein bisschen anders orientiert. Wer hindert mich daran, jeden Tag ein bisschen klüger zu werden? Nicht? Und das war so nicht. Ich bin gerade wegen dieser Vergangenheit, gerade Kreisky und Sozialdemokratie und so weiter, in der Partei oft sehr scheel und mit Misstrauen betrachtet worden. Ich war nur bei der Bevölkerung sehr gut abgesichert und auch sag mal, durch einige Freunde, Brugger und so weiter, die ihre schützende Hand über mich gehalten haben. Mhm. Aber 1968 war die Aufstellung für den Landtag, nicht? Mhm. Und da war ich nicht nur gesetzt, sondern also, man hat gesagt, nach Maniago und Alfons Benedikt komme ich sicherlich an zweiter, dritter Stelle durch, mhm. nicht? So, weil ich so viel Vertrauen der Bevölkerung genossen habe. Und dann haben Besprechungen stattgefunden, von denen ich heute genau weiß, wer dabei war und wo sie stattgefunden haben, wo man wirklich, wo das einzige Thema war, wie kann man mich verhindern. Nicht? Und da war auch der Maniago dabei und all diese Leute. Nicht? Mhm. Und wie ich dann das Buch über ihn geschrieben habe, war ich ja viel mit ihm zusammen, habe ich gesagt, es war nicht gerade ein sehr rühmliches Kapitel. Nicht? Mhm. Dann hat er gesagt, ja, wir haben alle Angst gehabt. Nicht? Es war, ist ums Paket gegangen und sie waren halt der Gegner von dem Paket und das wollte man um jeden Preis verhindern. Es war ja nicht persönlich. Nicht? Und spielte ja gar keine Rolle mehr. Mhm. Und da hat man mich mit einer Stimme, es war noch das normale Wahlsystem, also dafür, dagegen, Geheimabstimmung mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt. Und dann haben mich meine vielen Freunde dazu gedrängt und gesagt, gründ meine eigene Partei. Mhm. Mhm. Und sie werden lachen, das ist einer der wenigen Dinge, die ich heute bereue, dass ich es nicht getan habe. Mhm. Mhm. Einer der wenigen Dinge. Mhm. Ich habe damals gesagt, na, das ist der Zeit noch nicht reif und inmitten von so großen Kämpfen um Autonomie und so, es würde auch nicht verstanden werden und da braucht es eine gewisse Einigkeit und was weiß Gott. Aber heute denke ich mir, in Südtirol wäre wahrscheinlich vieles, vieles anders gelaufen. Nicht? Und große Chancen kriegt man einmal im Leben. Nicht? Vielleicht wäre es auch ein Flop worden, nicht? Weil die Leute effektiv so auf Einheit eingeschworen waren, das weiß ich nicht. Aber wir haben so eine starke Gruppe gehabt, also die hätte schon einiges bewirkt. Nicht? Und wäre auch, sag mal, hätte sicher bei Landtagswahlen relativ gut abgeschnitten, nicht die Welt neu erfunden und nicht das Rad erfunden, aber es wäre eine relativ starke Gruppe gewesen. Und wenn man da gute Politik gemacht hätte, vielleicht hätte man ein bisschen europäische Verhältnisse nach Südtirol bringen können, nicht? Oder diese Verhältnisse erzwingen können. Nicht?
Sie sagen, Sie waren einer von den Gegnern des Pakets.
Ja, ja.
Was waren Ihre Argumente dagegen? Oder was waren
meine Überzeugung war, dass man erstens noch mehr hätte herausholen können. Mhm. Das war das Erste. Und zwar, weil sich abgezeichnet hat, dass Italien noch UNO, Kreisky, Briefwechsel auch und so weiter, nicht? Durch die UNO-Befassung einerseits und durch die Anschläge andererseits zu einem Faktor geworden ist, an dem Italien immer vorbeikommen ist. Es war ein kleines europäisches Problem. für Italien sehr unangenehm. Ein Staat, der sehr auf das, auf das Prestige bedacht war, das noch eine ganz andere Rolle gespielt hat wie jetzt, wo man wirklich in jeder Hinsicht am Boden ist und wirtschaftlich und moralisch und in jeder Hinsicht. Ich meine, und wenn der Steinbrück sagt, zwei Clowns, dann macht, dann drückt er sich ganz sanft aus. Er darf es nur nicht in Gegenwart des italienischen Staatspräsidenten bei seinem Besuch sagen. Ja. Sag mal, da merkt man, dass der Mann eben furchtbar gescheit ist, aber zu schnell denkt und zu schnell redet.
Ja, genau.
Nicht,
ja. Genau, ja.
Was schade ist. Nicht? Ja. Sonst ist ja Clown nur Auszeichnung für die Leute. Nicht? Ich meine, muss man sagen, das sind halbkriminelle Pornodarsteller oder ich weiß nicht, was man sonst sagen soll. Ne? Und der zweite Grund war meine Überzeugung, dass letzten Endes die europäische Entwicklung, die schon weit fortgeschritten war, auch Italien dazu zwingen wird, zu ihrer wichtigsten Minderheit, noch dazu strategisch so günstig gelegen, Passland, Brücke zur deutschen, nehmen wir Österreich mit, zur deutschen Kultur, nicht? Und zum deutschen Sprachraum, wirtschaftlich und in jeder Hinsicht, nicht? Das waren die Dinge und dann natürlich auf eine Reihe von Detailproblemen, zum Beispiel, dass es eine Bestimmung gegeben hat, wonach jeder Landeshaushalt auch die Zustimmung der Mehrheit der italienischen Abgeordneten finden muss und sonst wird er und so weiter von Rom überprüft und was weiß Gott. Und diese sogenannte Haushaltsgarantie, die als große Gefahr für uns erschienen ist, dies nie, hat nie eine Rolle gespielt, hat nie eine Rolle gespielt und wir haben uns in diesem Punkt, der mir besonders wichtig war, weil er praktisch die Autonomie, die man uns mit der rechten Hand gegeben hätte, mit der linken wieder beschnitten hätte. Ne? Aber ich habe mich da gigantisch geirrt und das war nicht nur nie ein Problem, sondern ist von den Italienern überhaupt nie genützt oder benutzt worden oder gegen uns als Waffe eingesetzt worden. Und wenn Sie mich fragen, ob ich heute aus heutiger Sicht für das Paket stimmen würde, würde ich sagen, ja, ich würde nicht restlos überzeugt, aber zu 80% überzeugt für das Paket stimmen, während ich damals zu 80%, weil ich habe natürlich schon gesehen, was man uns anbietet und dass manches absolut Substanz war, aber ich habe die Paketlösung energisch bekämpft mit unzähligen Versammlungen in ganz Südtirol und war also wirklich bei dieser knappen Entscheidung eine Gefahr. Aber ich habe auch keine Scheu zu sagen, also das würde ich heute völlig anders machen. Nicht? Aber wie die Milva so schön sinkt, hinterher weiß man mehr.
Für mich ist das ja immer so schwierig, weil man sich irgendwie so diese Stimmung in Südtirol in die 60er Jahre sehr schwer vorstellen kann.
Es war eine bleierne Zeit.
Ja.
Wenn Sie sich das Land vorstellen, das Land war sehr arm. Gerade zum Beispiel Finchgau, Teile des Bustertales und so weiter, Bettlarm, in den Gebirgsdörfern, sagen wir, ich kann nur die Sicht heute ein bisschen erweitert meines Heimatdorfes wieder geschrieben. Bettelarm abgeschlossen, kulturell ein bisschen von der europäischen Entwicklung her gesehen zurückgeblieben. Und über dem Land war wirklich eine Bleikappe, nicht, die alles erdrückt hat. Die Kirche war ungeheuer mächtig, hat sich in alle politischen Dinge eingemischt. Nicht. Beispiel gibt es einen Brief, wo der Bischof von Brixen schreibt an den Maniago, dass man den Jeni unter allen Umständen verhindern muss. Und wenn nicht der Kreiske dann mit einem Brief an Maniago schnell interveniert hätte, wäre es auch so gekommen. Und es war wirklich eine bleierne Zeit, nicht? Denn 61 waren die Anschläge und die erste große Welle ist wirklich von großen Idealisten getragen worden, wirklich von großen Idealisten. Ich habe sie zum Teil gekannt und kann nur sagen, also wirklich ehrenwerte Patrioten, dilettantisch, denn der Mauer hat gesagt, hätte man mein Buch gelesen, meine Fibel, mein rotes Büchlein gelesen, dann wüsste man, dass die eine Zelle nichts über die andere wissen kann. Und da war nur eine große Zelle und jeder hat dann, und sie haben ein paar Leute gefoltert und mit den Geständnissen, die erpresst worden sind, ist der ganze BAS aufgeflogen. Und später ist ja auch ein bisschen so eine rechtsradikale Soße dazugekommen, die alles verfälscht hat. Und dann haben die Geheimdienste auch mitgespielt, nicht zuletzt der Tschechische und so weiter, der da die Brennergrenze destabilisieren wollte, um die NATO dadurch ein bisschen in Verlegenheit zu bringen und so weiter und so weiter. Nicht? Und dann sind die Leute alle eingesperrt worden, dann hat es einen Meilender Prozess gegeben, ich war mit dem der Dietl war ja auch angeklagt, nicht? Und die Partei war praktisch fast am verboten werden, in einer Situation, wo man jeden Tag gerechnet hat, dass sie vom berüchtigten Innenminister selber verboten wird. Und ich bin selbst auf der schwarzen Liste gewesen, weil ich sehr oft nach Tirol zu Frau Dr. Stadelmeier gefahren bin und auch nach Wien und auch nach Bonn und da hier und da mit einem Koffer Geld hereingefahren bin und wie sie das dann irgendwie, ich weiß nicht durch wen, mitgekriegt haben, bin auf die schwarze Liste gesetzt worden und ab dann waren meine Möglichkeiten da etwas hin. Ich habe Kurierdienste dann gespielt, nicht, weil ein Brief, mein Gott, den kann man verstecken. Ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nicht. Den kann man aufgeben und draußen dann abholen und beim Postfach X. Nicht. Das ist kein Problem gewesen. Und auf die Art und Weise ist Politik damals betrieben worden, weil man immer Angst davor gehabt hat, offiziell, es wird alles abgehört, man weiß nicht, ob gewisse Leute aus den eigenen Reihen als Spitzel arbeiten. Und es war eine schreckliche Zeit, das können wir glauben. Und ich kann mich erinnern, ich bin am Brenner regelmäßig wie ein Schwerverbrecher aus dem Zug rausgeholt worden, wirklich. Und dann hat man, ich werde es nie vergessen, dann hat man den Koffer, so einen Koffer gehabt, nicht, wo eh nicht viel drin war, dann hat man den vor meinen Augen lachend ausgeleert, alles auf den Boden geworfen und hat dann gesagt, so jetzt kann ich alles wieder aufgeklaut. Mittlerweile ist der Zug weggefahren. Ich habe dann stundenlang am Brenn auf den nächsten Zug warten müssen. Habe hier und da war ich mit Leuten verabredet. Ich habe nicht gewusst, wo steckt denn der Mensch, nicht Telefon. Die modernen Kommunikationsmöglichkeiten hat es ja nicht gegeben. Ne? Und ich habe dann die Südtiroler Nachrichten, die wir damals gehabt haben, wo eben noch Jenny und Dietl und ich ein Herz und eine Seele waren und wo ich unter vier verschiedenen Pseudonyms neben dem echten Namen habe ich auch vier verschiedene Pseudonyme zeitweilig benutzt, weil ich 80% geschrieben habe von der ganzen Zeitung, die 14-tägig erschienen ist. Und wenn man das im Alleingang machen muss, ist es eine unendliche Arbeit. Eine unendliche Arbeit. Und da habe ich einen Leitartikel geschrieben und habe ihn betitelt Alltag am Brenner. Ich habe geschrieben, ich war in so vielen osteuropäischen Staaten hinter dem Eisernen Vorhang, aber so viel Demütigung und solche unmenschlichen Methoden wie am Brenner habe ich nirgendwo erlebt und habe das Glück gehabt, dass das dann von deutschen großen Zeitungen wie der Frankfurter auszugsweise nachgedruckt worden ist. Und Sie werden es glauben oder nicht, in dem Moment bin ich anständig behandelt worden. Ne? Weil, wie gesagt, ein Staat auf sein Prestige bedacht ist. Und ein Mann, der dann von großen Zeitungen also genannt wird und übernommen, sein geistiges Produkt übernommen wird, hat ganz einen anderen Stellenwert. Ne? Und, aber es waren schlimme, ganz schlimme, schwierige Zeiten, ja.
Und gleichzeitig ist das ja eine Zeit, wo es in der Südtiroler Volkspartei sehr große Differenzen gegeben hat.
Ja.
Also gerade, oder auch, na, vielleicht fangen wir mal mit diesen Differenzen an, welche Themen werden, oder was wird jetzt eigentlich bei der UNO gefordert, wo Kreisky ja immer gesagt hat, Selbstbestimmungsrecht ist nicht realisierbar.
Hat er auch recht, ja. Recht behalten und so weiter.
Immer
ja.
Da war ganz
hat er auch recht auch. Behalten, wobei man da, glaube ich, unterscheiden muss, und das hat er sehr wohl gewusst und hat daraus auch, ich möchte nicht sagen, aus der Not der Tugend gemacht, sondern aus einer grundsätzlichen Forderung, die nie bestritten werden kann. Eine Volksgruppe hat das Recht, laut UNO-Beschlüssen, UNO-Deklarationen und so weiter, da braucht man gar nicht drüber reden. Deswegen, aber eins ist die graue Theorie, die anerkannt wird, und das andere ist eben, dass ohne Einvernehmen des jeweiligen Staates, und man hat es mit einem Nationalstaat zu tun, gestern, vorgestern und auch heute, nie etwas geschehen kann. Weil uns würde nichts nützen, wenn der Landtag einen Beschluss fassen würde und so weiter. Sie würden zwar nicht Panzer auffahren lassen, aber sie würden sagen, na, wir lassen euch nicht. Ne, die meine. Und was könnten wir tun? Ne? Dasselbe ist ja in Spanien jetzt der Fall, Baskenland, Katalanien und so weiter. Ne? Ich meine, wenn die Bestimmung ist, dass darüber in ganz Spanien abgestimmt werden muss, dann können Sie sich vorstellen, dass jemand, es gibt Ausnahmen, es gibt die friedliche Trennung Tschechien, Slowakei, es gibt auch andere, also, aber meist ist es so, dass nur mit Gewalt etwas erreichbar ist, denn zum Beispiel auch das sterbende Jugoslawien hätte die Leute nie, die Völker nie entlassen, wenn sie sich nicht gewehrt hätten. Nicht? Und das will man ja auch nicht, nicht. Und ich bin der Meinung, dass wir jetzt eine relativ gute Gesamtlage erreicht haben. Das Land ist nicht nur durch die Autonomie, sondern auch durch eigene Anstrengungen wohlhabend geworden, steht im Ranking der EU Regionen an erster Stelle, nicht? Das letzte Ding also ist wirklich, und aus den armen, wirklich bettelarmen Gegenden sind blühende Täler geworden, nicht? Gerade Skadertal, wo die meisten Michelin Lokale weltweit in dieser Konzentration vorhanden sind. Wir haben einen Fremdenverkehr aufgebaut, der also wirklich schon jetzt langsam an die Grenzen stößt, weil das Land eben klein ist und man dem Fremdenverkehr bei all den wirtschaftlichen Vorteilen zum Teil auch sehr viel geopfert hat. Und sagen wir, die letzte Landesregierung unter Dunwalder hat gerade urbanistisch und umweltschutzmäßig also eine verheerende Politik betrieben. Ich habe mit ihm ja halbe Tage, ganze Nächte herumgestritten, nicht? Weil ihn eigentlich gekürt haben, nicht? Und ein Jahr lang daran gearbeitet habe, um ihn zum Landeshauptmann zu machen, weil er war Kandidat des Bauernbundes, aber der Bauernbund, den er sehr massiv und gut in der Hand gehabt hat, war nur ein Segment und die anderen Segmente haben alle gesagt, na der, also Gott behüte uns, nicht? Und er selber hat ihm zum ersten Mal gesagt, du wärst eigentlich von den Fähigkeiten her gesehen der einzige Mann, der in Frage kommt. Du hast gesagt, schau, du kannst gut organisieren, das weiß ich. Du kannst unmögliche Dinge machen, das weiß ich. Aber mich wirst nie durchbringen, weil ich zu sehr den Stempel trage. Dann habe ich gesagt, na, das muss man nur sagen, dass du sehr sozial eingestellt bist. Und das ist er auch, nicht? Das, weil er auch aus einer Bauernfamilie eines Bergdorfes stammt und auch von Natur aus ein recht sozialer Mensch ist. Ich habe ein Jahr dann, glaube 20, 30 Besprechungen gehabt mit Arbeitnehmerflügeln, mit der Jugend, mit den Frauen, mit allen möglichen. Und dann waren die Dinge eigentlich ziemlich klar und ich habe ihm die ersten Dinge geschrieben und den ersten Haushaltsentwurf gemacht, von der ersten bis zur letzten Zeit. Aber das, was mich, sagen wir, immer an ihm gestört hat und was ich dann gleich auch bekämpft habe, und zwar nicht verbal, sondern schriftlich in Interviews, war dieser Machthunger und dieser Machttrieb und diese ich allein, also ich bin der Landesfürst. Das war so ein Bruch zu Maniago, der alle Landesräte hat machen lassen, was sie wollen haben, weil er gesagt hat, er ist für den Bereich zuständig. Ich bin primus inter pares, nicht? Und mehr braucht's nicht, nicht. Und er hat alles allein gemacht, alle Pressekonferenzen im Alleingang, über die Themen anderer gesprochen. Und ich habe dann bin bald einmal auf Distanz gegangen. Das persönliche Verhältnis ist nie entscheidend beeinträchtigt worden. Wir haben uns eigentlich bis heute persönlich recht gut verstanden, haben auch immer Kontakte gehabt. Und aber das politische Verhältnis war nicht nur stark getrübt, sondern also da war eine große Wasserscheide, da war, ich habe vorhin da gesagt, also am Meer, uns trennt nicht nur am Meer, sondern ein Kontinent, nicht? Denn Er ist ein Pragmatiker, ein großer Macher, ein Mann, der in der Bevölkerung verankert ist, der populär ist, der ein wunderbares Gedächtnis hat und es auch abrufen kann, immer ein bisschen polternd und nie feinsinnig, aber auf der Ebene hat er schon mal eine imposante Leistung erbracht, die ich auch immer geschätzt habe, die auch immer in meinen Artikeln oder in meinen Interviews zum Tragen gebracht habe. Seine großen Mankos, ich habe ihm gleich einmal, wie ich erkannt habe, mir hat der Dr. Menager, das muss ich Ihnen erzählen, er war schon nicht mehr Landeshauptmann, weil sonst wäre er ja nicht zum Zug gekommen. Aber noch Parteihauptmann, der hat mir am Tag, wie ich ihn im Parteiausschuss vorschlagen wollte und auch getan habe, hat er mich angerufen, hat gesagt, wir waren damals von Perdu, hat gesagt, sie muss mit dir reden. Da haben wir gedacht, ja, was eigentlich? Nicht? Ich meine, ich habe schon was geahnt. Nicht? Dann hat er gesagt, schau, du machst ganz einen großen Fehler. Das ist ein Machtmensch, der nur an seine Macht denkt und wie er der Gesellschaft und der Partei den Willen aufzwingen kann. Und die eigene Mutter hat er gesagt, hat sie in einem Interview gesagt, nicht? Und das war auch so, nicht? Das war also ein sehr freimütiges Interview gegeben. Großartige Frau, nicht? Die so über ihren Sohn zu reden war, gesagt, sehr intelligent, sehr Ding, aber er will halt allem schaffen, nicht? Alles selber schaffen. Nicht? Und ich überheblich, wie ich halt damals ein bisschen war, habe gesagt, schau Silvius, ich verstehe, dass du mit der Nachfolger, mit einem starken Nachfolger, deine psychologischen Schwierigkeiten hast. Nein, hat er gesagt, du verstehst mich nicht, das ist überhaupt keine Schwierigkeit, aber ich habe Angst davor, was kommt. Und halt, und da habe ich gesagt, am liebsten hättest du, weil du so große Spuren hinterlassen hast, durch seine Gestalt, durch seine Art aufzutreten, durch seine Ehrlichkeit und so, nicht? Am liebsten hättest du überhaupt keinen Nachfolger, habe ich gesagt. Dann hat er gesagt, ja, du wirst schon das deine erleben, denk dran. Und ich bin dann in die Partei marschiert. Da war der Parteiausschuss, der eben die Wahl getroffen hat, hat mich zu Wort gemeldet, habe ihn vorgeschlagen, ist mit großer Mehrheit akzeptiert worden. Und dann bald einmal später, nachdem ich relativ viele Dinge für ihn getan habe, aus Überzeugung auch, habe ich gemerkt, er macht eigentlich genau das Gegenteil von dem. Zum Beispiel, ich habe in dieser gesagt, Umweltschutz hat keine Lobby. Die Wirtschaft ist stark und wenn man dem Umweltschutz in wichtigen, bei wichtigen Entscheidungen, nicht im Alltag, nicht wenn es um einen Hausbau geht, aber bei grundsätzlich wichtigen Entscheidungen nicht den Vorrang einräumt, dann wird der Umweltschutz immer verlieren. Nur verlieren wir jedes Mal ein Stück Zukunft, nicht? Weil alles andere kann man reparieren und kann Beschlüsse in eine andere Richtung, aber wenn etwas zu betoniert worden ist, das kann man immer gut machen, nicht? Und er hat genau das Gegenteil gemacht und meine schlimmsten Befürchtungen da eigentlich, da hat sich auch so wirklich wie ein Diktator erwiesen. Und zu seiner großen Überraschung hat mir einmal ein Wochenblatt angerufen, die FF, und hat gesagt, also Zeit wäre es einmal ein Interview zu machen, das getraut sich niemand. Und dann sagt er, das Problem, das habe ich nie in meinem Leben gehabt. Also da auch wie keine Schwierigkeiten. Sagt mal, was ihr wissen wollt. Nicht? Und dann habe ich gesagt, er ist ein demokratisch gewählter Diktator. Nicht? Wortwörtlich. Natürlich, das habe ich noch. Also ist, Gott sei Dank ist es nicht weggeschmissen, sonst kriegt man es jederzeit.
Eben, denke ich mal.
Demokratisch gewählter Diktator, der aber zugleich viel Vertrauen in der Bevölkerung genießt, weil er überhaupt sehr tatkräftig ist und entscheidungsfreudig und so weiter. Ich hab's schön austariert. Ja. Die Landesräte existieren praktisch nicht. Es fehlt nur noch wörtlich, dass man den spanischen Hofknicks übt und einführt. Und das war natürlich, das war die Sensation. Ne? Und ich habe mir gedacht, jetzt wird's hageln. Ne? Also jetzt wird die Landesregierung Stellung nehmen und es wird die Partei Stellung nehmen und was weiß Gott. Niemand hat Stellung genommen. Niemand. Kein einziges. Nicht einmal die Landesräte haben mich angerufen und haben gesagt, Gott sei Dank, danke Hans und so weiter. Und ich habe einen Zorn gekriegt und gesagt, du feiger Mädchen, du brauchst nur einmal deinen Tatzel einmal anders, nicht in die Höhe halten, sondern sagen, ich bin nicht einverstanden, dann würde sich schon viel ändern. Ich meine, ändern tut man die kleine Welt nicht mit einem kritischen Artikel, sondern mit Entscheidungen. Nicht? Und ich habe ihm auch gesagt, vor einem Jahr noch, nicht, haben wir mal lang diskutiert, auch kürzlich erst wieder, habe ich gesagt, schau, abtreten muss man auf dem Höhepunkt. Und den hast du versäumt, du hast angekündigt, aber die Droge macht, von der kannst du nicht lassen. Und anstatt dass alle Leute dann sagen, schade um ihn, wir hätten ihn noch gebraucht, kommt dann die Zeit, wo sie sagen, endlich geht er, es ist höchste Zeit und so weiter. Und so ist es auch gekommen. Nicht? Ich meine, und ich habe gesagt, in der Erinnerung wird nicht ein Landeshauptmann bleiben, der das Land auch im positiven Sinn verändert hat und viel dazu beigetragen hat, aus Südtirol ein modernes, zukunftsträchtiges Land zu machen, sondern du wirst in der Erinnerung als Zementlandeshauptmann eingehen. Nicht? Und war auch sehr verstört. Dann hat er gesagt, warum? Habe ich gesagt, ja, weil früher waren wir unter meinem Cousin, waren wir wirklich weltweit führend auf dem Gebiet des Umweltschutzes. Ich kann mich erinnern, ich war einmal auf einer Konferenz in Helsinki, wo eine große Umweltschutztagung der Vereinten Nationen stattgefunden hat. Und da war der stellvertretende UNO-Generalsekretär und der hat wortwörtlich gesagt, also Südtirol ist ein Modell dafür. Als erstes hat man die ganzen Propagandatafeln weggetan, als zweites das strengste Umweltschutzgesetz in ganz Europa verwirklicht und auch eingehalten. Und ich war mächtig stolz drauf. Und ich kann mich deshalb so gut daran erinnern, weil ich den Koffer nicht gekriegt habe. Ich bin in Helsinki da gestanden und habe keinen Koffer gehabt. Also in Stockholm offenbar bei einer Zwischenlandung verloren gegangen. Und ich war im Sommerhemd und so weiter. Und Sie können sich, ja, okay. Ich könnte einen Roman schreiben, was ich da erlebt habe. Und das Lustigste war, ich war fast bis Mitternacht, habe ich gewartet, dass der Koffer kommt. Ganz, war praktisch niemand mehr da und dann ist jemand gekommen, hat mich halt gefragt, warum ich immer noch da stehe. Dann habe ich gesagt, ja, ich wäre eigentlich Mitglied da. Das ist 40 Kilometer außerhalb von Helsinki, auf einer wunderschönen Insel. Ne? Und ich war da Delegationsmitglied, also italienisches Mitglied der italienischen Delegation. Und ich habe keinen Koffer, ich habe nichts anzuziehen, ich habe gar nichts. Ne? Dann ist man gekommen und hat mir so einen Beutel überreicht, da war Zahnpasta und das. Und dann ein Pyjama.
Ja.
Und da war ein Ärmel oder ein Fuß so groß, dass ich in meiner kleinen Gesamtheit Platz drin gehabt hätte. Das war für einen Hühnen, wahrscheinlich für einen Wikinger von 2 Meter bestimmt und so weiter. Und in meiner ganzen Not habe ich noch lachen müssen. Da war, naja, ist eine lange Geschichte und dadurch bin ich auch nie über Lapplandreise gebucht gehabt. Im Anschluss bin ich nach Lappland gekommen. Schrecklich. Es war gruselig. Aber wie gesagt, damals, da war ich wirklich stolz drauf. Und heute werden wir so als abschreckendes Beispiel mit den ganzen Großprojekten, die zum, ich sag, ja, wie man vertritt, ein kleines Land, das viel zu bieten hat und das auch auf verschiedenen Ebenen gute Leistungen bringt, sollte nicht groß tun. Und genau das ist geschehen. Nicht? Wir haben einen eigenen Flughafen gebraucht, der natürlich überhaupt keinen Sinn hat, außer dass er ein Millionengrab ist jedes Jahr, dass er überhaupt keine Existenzberechtigung hat. Schlimm, weil Innsbruck in der Nähe ist, weil Verona in der Nähe ist, 2 Regionalflughäfen, die durch unsere Präsenz und durch unsere finanzielle Beteiligung auch aufgewertet worden wären. Nicht? Man hätte zum Beispiel, ein alter Vorschlag von mir, der nie verwirklicht worden ist, einen Shuttle-Dienst einrichten können. Aber wie gesagt, da war man einfach nicht imstande, weil ich weiß alles, ich kann alles, ich mache alles richtig und wenn ich etwas falsch gemacht habe, war es trotzdem richtig. Weil ich habe gesagt, das, was deine, gerade heute mit der Partei oben angerufen, dann habe ich gesagt, schau, du weißt, für die tue ich alles, weil du ein anständiger Mensch bist, war ich in letzter Zeit sehr oft bei mir, weil du ein anständiger Mensch bist, der deiner, ne? Und weil du sozial eingestellt bist und weil du sauber bist und weil du eine ehrliche Haut bist und weil du viel Idealismus hast, aber ich habe ihm auch ganz klar gesagt, also er ist ein Kompromisskandidat und sag mal, er kann sich kann nicht von sich sagen, dass er überragende Fähigkeiten hat, aber das weiß er schon selbst nicht und vor allem ist er schnell verzagt und halt, auch hier und da überfordert. Aber ein guter Mann, nicht zuletzt, weil er so sauber ist und zwar integer durch und durch und das macht ihn mir so sympathisch, ja. Nicht? Aber ich habe ihm auch gleich gesagt, gleich beim ersten Gespräch voriges Jahr im, ja, vor ungefähr einem Jahr, hat er mich zum ersten Mal aufgesucht, hat gesagt, er braucht ein paar gute Tipps und so weiter. Und ich gesagt, dir gerne, der Partei wünsche ich best, kollaborativ, was alles auf den Hals. Und für die Partei tue ich ganz sicher nichts. Und heute habe ich mir das Gleiche gesagt. Ich habe gesagt, gern für die, aber damit es noch einmal gesagt wird, ich habe das 100-mal gesagt, nicht für die Partei. Weil die Partei hat es versäumt, sich zu erneuern, hat es versäumt, mit Kritik zu leben und die Kritik positiv aufzunehmen, mit einer Opposition zurechtzukommen. Und das sind alles Fehler gegen Sünden gegen den Heiligen Geist, weil ob etwas in der Tagespolitik so oder anders gemacht wird, das ist im Prinzip völlig gleichgültig. Das ist im Moment ein Thema, über das man sich aufregt oder nicht aufregt, aber 2 Tage später ist völlig gleichgültig. Nicht? Aber wenn es um große Themen geht, nicht, dann ist es schlimm. Nicht? Und man hat da eine reine Machtpolitik verfolgt und wirklich das, was ich am meisten hasse und was ich am meisten kritisiere, nie die Fähigkeit gehabt, auf unseren Landeshauptmann bezogen, und das, er war ja der starke Mann auch in der Partei, nie die Fähigkeit gehabt, auch nur ein einziges Mal also, zu sagen, ich habe etwas falsch beurteilt oder ich habe eine Entwicklung falsch eingeschätzt oder es tut mir leid, dass das so und so verlangt. Ich habe den besten Willen gehabt, aber man hat keinen Zauberstab, alles richtig zu machen. Ich habe gesagt, oh, unsere Bevölkerung wäre so dankbar gewesen und war so aufgeschlossen gewesen, weil sie verzeiht jedem Sünder alles. Aber wenn nur Trotz und nur Rechthaberei. Ich habe auch einmal geschrieben, Impotenz und Präpotenz sind ja bekanntlich zwei Seiten einer Medaille. Nicht? Und das ist gesessen. Ich meine, und es ist wirklich so. Das, was kostet es denn zu sagen, man macht selber, schon in der Familie macht man so viele Fehler und man macht so viele Fehler bei Kindern und man macht so viele Fehler in seinem privaten Wirken, in seinem politischen Wirken. Warum nicht einmal so zu sagen, so, das ist eben falsch gelaufen, aber ich habe mich ehrlich bemüht und ich bin eben kein Übermensch und ich mache nicht alles richtig. Und dann sagen die Leute, der ist einer von uns. Nicht? Und einer der Gründe, warum ich in der Bevölkerung immer so gut verhaftet war und von der Partei nicht abhängig war, war diese Eigenschaft. Weil ich gesagt habe, die Politiker sind nicht vom Heiligen Geist inspiriert, wie manche meinen. Und sie haben kein Abonnement mit ihm. Und sie sind nicht von Gott berufen worden, um eine Heilslehre zu verkünden. Das sind ganz normale Menschen, habe ich gesagt. Ein Spiegelbild der Bevölkerung, 80% gleich wie die Bevölkerung, 10% besser, 10% schlechter. Ja. So einfach ist das. Und ich habe auch immer die Meinung vertreten, gerade eine Volkspartei dürfte sich solche Dinge nicht leisten. Wenn sie anders heißt, wenn sie Elitepartei heißen würde oder selbst der nannte Gaddafi Schutzpartei oder was weiß Gott, dann wäre es wieder was anderes.
Aber was hätte es damals für Alternativen gegeben zu Durnwalder?
Also Durnwalder ist für mich, um das auch zu sagen, bis heute trotzdem der richtige Mann gewesen. Okay. Der richtige Mann gewesen, weil er vor allem gegenüber Rom eine ganz klare, harte Haltung da ist ihm dieses Diktatorische und dieses Polternde sehr zugute gekommen. Die haben einen riesen Respekt vor ihm gehabt und er hat da aufgrund der autonomen Zugeständnisse und aufgrund dieser internationalen Verankerung, die wir Österreich verdanken, und dem Pariser Vertrag, hat er sehr auftrumpfen können. Er hat auch die Leute gut einwickeln können, wenn sie ihm einen Besuch in Südtirol gemacht haben.
Ich war am Freitag bei ihm.
Nein, er kann es gut. Persönlich hat einen rauen Charme. Und zu Kreisky wird er allerdings nicht viel sagen können, weil da null Kontakt war. Also,
ich habe mir nur gedacht, ich
muss... Das war gut. Ja. Das war sogar sehr gut, weil dann können sich ein Bild von ihm verschaffen, ich bin nach wie vor der Meinung, ich bin auch diesbezüglich oft gefragt worden, ob ich bereue, dass ich ihn vorgeschlagen habe und für ihn so viel gearbeitet habe. Ich habe gesagt, nicht im Mindesten. Er war damals der beste Kandidat mit Abstand und er würde es auch heute sein, wenn er die Eigenschaft hätte, bestimmte Positionen kritisch zu überdenken, etwas demokratischer. Weil ich habe ihm auch einmal gesagt, Louis, habe ich gesagt, kann mich noch gut erinnern, meine Frau war entsetzt, das ist in der Nettigkeit gesagt habe, dann habe ich gesagt, nein, ich habe es eh nicht gesagt, nicht. Ich meine, ich wollte nicht. Nicht. Ich habe gesagt, Louis, schau, du hast große Spuren hinterlassen, positive und negative. Du weißt ja, dass ich ein paar Mal geschrieben habe, wo viel Licht ist, ist auch starker Schatten. Du warst in der Hinsicht immer fair, dass du gesagt hast, ich sei der Einzige, der alles offen sagt und schreibt und dokumentiert. Bei dir weiß ich, wie ich dran bin. Bei dir weiß ich, dass du es ehrlich bist, wenn du mich lobst. Meinst ehrlich, wenn du mich kritisierst. Während andere drehen sich um, tun mir schön und kritisieren dann nicht und lästern über mich. Dann habe ich gesagt, na, das ist für mich nie ein Problem gewesen. Auch wenn du der Meinung warst und wahrscheinlich bist, der eine große Gruppe Journalisten und alle möglichen Zeit. Und da habe ich halt verschiedene Dinge kritisiert. Und er hat das offenbar überhaupt nicht, wie sagt man in Österreich so schön, gutiert.
Gutiert.
Nicht der Ausdruck, den ich überhaupt nicht mag. Nicht. Und dann hat er gesagt, ja mein Gott, der Hans ist halt geistig der überheblichste Mensch, den es in Südtirol gibt. Nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich gesagt, das wird schon so sein. Nicht. Ich meine, aber von welcher Kanzel kommt die Predigt? Und zweitens, du hast die Macht und ich habe halt ein paar andere Eigenschaften, dass ich ein bisschen weiter über den Alltag hinauszudenken vermag und du weißt darüber hinaus, dass die Feder mächtiger ist als das Schwert. Und so sind wir verblieben. Nicht? Und es ist schade, weil er wirklich ein starker Landeshauptmann war und ich traue ihm auch in irgendeiner Weise nach, nicht, weil ich der Meinung bin, gegenüber Rom kann uns nie jemand so gut vertreten, wie er es imstande war, nicht, durch diese Mischung Härte und Charme. Ich wickel die Italiener so wunderbar ein, die haben ja von ihm geschwärmt und so weiter. Er hat sicherlich ein paar tausend Stimmen nur von Italienern gekriegt, die kein anderer mehr kriegt. Nicht? Und es ist schade, dass er sich so im Weg gestanden ist. Und man merkt auch, dass für Machtmenschen, für Praktiker, für Macher, die Macht wirklich eine Droge ist, nicht? Wirklich eine Droge. Und die Droge, die hat eine Verführungs- und Abhängigkeitskunst, unter Anführungszeichen, die auch erschreckende Ausmaße annehmen kann. Und ich habe dann einmal geschrieben, das hat er mir gegenüber nicht in den falschen Schlund gekriegt, aber er hat gesagt, dass man halt wahnsinnig schadet. Nicht? Dann habe ich gesagt, nein, das wollte ich ganz bestimmt nicht, nicht? Denn sonst hätte ich es ja überall sagen können, aber ich bin halt der Meinung, dass man zu seinen Aussagen stehen soll. Und das kann man nur durch eigene Artikel oder durch Interviews, weil dann alles schwarz auf weiß nachzulesen ist. Kann man nicht sagen, nein, das habe ich nicht so gemeint oder das ist verfälscht worden. Habe ich nie in meinem Leben gesagt, nie. Ja. Weil ich die Art hasse nicht, wenn die Leute so tapfer sind und dann sagen, na, da bin ich so aus dem Zusammenhang gerissen worden und das habe ich nie so gemeint und da bin ich missverstanden worden und so weiter. Ich habe geschrieben, das Land wird ihm sicherlich in mancher Hinsicht nachtrauern, aber gleichzeitig wird es circa 10 Jahre lang brauchen, sich demokratisch zu erholen. Mhm. Und so ist es ja auch. Nicht? Mhm. Weil ich habe Zeiten erlebt, wo man wo er eine starke Meinung wiedergegeben hat und die Leute haben sich dann immer getraut, die Hand zu haben und dagegen zu stimmen. Die Beschlüsse in der Landesregierung alle praktisch einstimmig. Nicht? Die Und ich habe ihm gesagt, nicht, natürlich, ich tue die Feigheit deiner Landesräte viel mehr kritisieren als deine Macht und deine Stärke und deine totalitäre Geisteshaltung, nicht? Weil die kann mitunter auch Gutes bewirken, nicht? Weil er zu mir immer gesagt hat, Johannes, ich rede ja mit allen, nicht? Ich bin ein schlechter Demokrat, wie kannst du das behaupten? Ich rede mit allen. Sag ich, ja, reden das schon mit allen. Aber zuerst tust du allein entscheiden und dann tust du mit anderen Leuten, mit deinen Mitarbeitern drüber reden. Wenn vollendete Tatsachen geschaffen worden sind. Und das ist schlecht, nicht? Ich meine, weil die Demokratie baut bekanntlich, die ist nicht der umgekehrte, auf den Kopf gestellte Pyramide, nicht? Und das ist überhaupt, mein Gott, nehmen wir den Berlusconi, das ist ganz gleich. Wobei der Berlusconi schlecht abschneiden würde bei einem direkten Vergleich, weil der Durnwalder hat viel auch gut gemacht und viel in Bewegung gebracht und seine Pranke hinterlassen. Nicht? Und ich bin persönlich ein bisschen traurig, dass er jetzt einen eher schlechten Abgang hat. Bin ich traurig, weil den hat er nicht verdient. Ich habe ihm zu seinem 70. Geburtstag einen Artikel geschrieben, wo ich versucht habe, alles sehr ausgewogen darzustellen. Wie gesagt, wo vielleicht ist da kein Schatten, er ist zwar ein Machiavelli, aber bekanntlich hat der Fürst Machiavelli auch viele gute Eigenschaften gehabt und er ist ebenso entscheidungsfreudig und hat Gefühl für bestimmte Situationen und aber halt große Defizite, Umweltschutz, große Defizite. Bei anderen habe ich geschrieben, dass er persönlich sehr sozial eingestellt ist, dass das die Leute gar nicht wissen und effektiv ist das auch, weil wenn jemand so mal in Not ist oder so oder Hilfe braucht, dann ist er eher da als der zuständige Landesrat, nicht? Nur um das auch zu sagen. Nicht? Und
ich denke mir halt in gewisser Weise, also wenn man sich jetzt diese Leute anschaut aus den 60er Jahren, also da gab es einen Brucker, es gab einen Diertl, es gab einen Maniago, also es gab viele starke Persönlichkeiten, die wahrscheinlich oder möglicherweise nicht so machtbesessen waren, aber trotzdem in der Generation von Durnwalder gab es keine Äquivalente, also die...
Weil er auch keine hat aufkommen lassen.
Er hat
keinen aufkommen lassen und hat sich, und das war auch einer meiner großen Kritikpunkte, wenn es möglich war, schwache Landesräte geholt, damit sein Stern umso heller erstrahlt. Nicht? Starke Leute dulden.
Denn bekannt,
nicht starke,
ja.
Kann, ja, ja. Starke, eine starke Umgebung, ja, sondern eher Leute, die froh sind, dass sie den Job gekriegt haben mit der guten Bezahlung und mit den Privilegien, die damit zusammenhängen. Denn ich weiß einmal, gerade da sind wir drüben gesessen, haben einen wunderbaren Fisch gegessen. Und dann sagt er mir, du Hans, hast du irgendeinen guten Vorschlag für einen Umweltlandesrat, nicht? Weil mir fällt einfach niemand ein. Dann habe ich gesagt, erstens, wenn ich da einen Vorschlag, dann machst du ihn eh nicht dazu, weil du ganz genau weißt, dass ich... Zweitens, nenne ich da noch keinen Namen, sondern umreiß das Feld. Nicht? Da war er nun mit seiner ersten Frau verheiratet. Und die hat gesagt, er lässt sich von niemand mehr was sagen. Also völlig verstockt, rund um ihn nur Schmeicheln, Speichellecker und Höflinge. Ich habe es auch so bezeichnet, Speichellecker, Schmeichler, Höflinge. War auch wortwörtlich in einem Interview und bin auch damit richtig gefahren. Und der einzige von dem man sich hier und dann ein bisschen beeinflussen lässt, bist du. Dann habe ich gesagt, gell, da macht er keine Illusionen. Von mir hat er einen bestimmten Respekt und eine bestimmte Achtung und er weiß, dass ich ein unabhängiger Kopf bin und dass ich das sage, wovon ich überzeugt bin, schätzt die Ehrlichkeit, aber beeinflussen, also da mache ich mir nicht die geringste Illusion. Mhm. Nicht? Und dann zurückzukommen, dann habe ich gesagt, schau, habe ich gesagt, du hast bis jetzt, seit du Mann bist, eine extrem wirtschaftsfreundliche Politik betrieben. Mhm. Die Wirtschaft ist gefördert worden, man hat ihnen die Milliarden, obszön gesagt, hinten eingesteckt. Nicht? Und das, was auf der Strecke bleibt, ist die Umwelt. Und eigentlich müsste ich daran erinnern, dass du einmal Obmann und starker Mann des Bauernbundes warst und weißt, dass die Grünflächen und das bebaubare Land und alles, was mit dem Begriff Paradies zu tun hat, nicht vermehrbar sind. Da kann ich nicht sagen, so, ich beschließe jetzt, dass die Flächen multipliziert oder hoch drei gerechnet werden. Das ist nicht der Fall. Ich habe gesagt, wenn eine Alm verbaut wird, dann ist sie verbaut und sie wird nie wieder das sein, was sie war. Und deswegen braucht es da einen Fanatiker, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, wen? Dann habe ich gesagt, ja, den Hubert Frasnelli. Und Hubert Frasnelli war der Intimfeind von mir. Nicht? Wirklich, der, also ein Mann, ja. der so, also es war bekannt, dass wir, ja. Also wenn der eine den Namen des anderen gehört hat, hat er sich gekreuzigt und hat gesagt, muss mir das halt passieren, der Tag läuft schief. Nicht? Dann hat er gesagt, und du schlagst mir den Hubert Frasnelli vor, sage ich, ja, und zwar aus Überzeugung, weil auch wenn ich ihn nicht leiden mag und auch wenn ich ihn für einen miesen Charakter halte und für einen großen Opportunisten, er kann kämpfen, er ist fleißig und vor allem ist er ein Fanatiker. Und für dieses Amt und nur für dieses Amt braucht es einen Fanatiker. Da braucht es einen Savonarola, der für die Umwelt mit gezogenem Schwert in die Schlacht geht, weil er sowieso es schwer hat. Ja. Dann habe ich gesagt, dann mache ich überhaupt keinen dazu. Nicht? Dann habe ich gesagt, ja, das ist die logische Konsequenz, die wir gewusst. Nicht? Ich meine, ich habe gesagt, du bist ja bocknarisch worden und was, ich will gar nicht wiedergeben, wie das aufgenommen worden ist. Und ich bin überzeugt, wenn er klug gewesen wäre, hätte er ihn dazu gemacht, weil wenn man nicht fähig ist, auch bestimmte positive Seiten der ärgsten Gegner anzuerkennen, ist man eigentlich irgendwo kleinkariert. Und hat ein Weltbild, klein oder groß, das durch Vorhänge oder durch Wände beeinträchtigt wird. Nicht? Und das sind eben seine Grenzen und seine Handicaps. Ne? Und naja, man, das ist halt so. Ne? Ich meine, wenn ich daran denke, der Waldhöfer war gleich gleich wieder der Unwalder. Ne? Ganz unterschiedlich von Neander, der ein großer Demokrat war, wirklich ein großer Demokrat. Und in der Hinsicht und auch in anderer Hinsicht traurig immer noch nach, obwohl ich die meiste Zeit in Opposition war. Aber ich traue ihm immer noch nach, weil das ein Mann war mit festen Grundsätzen, aber geistig doch so elastisch. Zum Beispiel, wenn man, ich weiß, verschiedene Leute haben mit manchen Landesräten bei irgendeiner Sache schwieriger gesagt, geh zu Maniago, sagt, das nutzt ja gar nichts, der lässt sich da nicht beeinflussen. Ich sage, ja, der hat so einen Gerechtigkeitssinn, geht zu ihm und schildert ihm den Fall, wie er wirklich war, mit den Unterlagen, die er hat. Und er hat oft dann, wirklich, nicht oft, das ist übertrieben, aber nicht selten, zum Beispiel gegen Alfons Benedikt entschied, der fuchsteufelswild war und der gesagt hat, die macht da nichts mehr und so weiter, nicht? Weil er war ein starker Parteiobmann, aber ein schwacher Landeshauptmann, weil er so mit der Bürokratie eigentlich nicht viel auf den Hut gehabt hat, nicht? Er war im Repräsentieren, so als fleischgewordene Tragödie Südtirols und so weiter, war er großartig, aber wie gesagt, absolut glaubwürdig und absolut ehrlich und fest in seinen Grundsätzen und mit einem großen Gerechtigkeitssinn ausgestattet, für Umwelt immens aufgeschlossen. Der Alfons Benedikt hätte sich ja nie durchsetzen können, wenn ihn der Maniago nicht sehen, weil gegen ihn war ja das ganze Lobby vorgegangen. Mhm. Nur war er der Alfons zum Unterschied von mir, ist ja so Bock ein bisschen, nicht so geistig ungeheuer gescheit, also geistig ungeheuer entwickelt, gescheit, ein lebendes Archiv und der beste Autonomiepolitiker, den es sicherlich überhaupt gegeben hat in der Nachkriegsgeschichte, aber sonst verkrampft und ein schwieriger Mensch. Nicht? Es war so nett einmal, ich war in Rom und er ist wie oft runtergefahren, wir stoßen, ohne dass wir Kontakt hatten, zusammen. Beide waren sehr verblüfft, dass sie praktisch ums Eck zusammenrennen und er fängt sofort wortwörtlich so an, gehörst du auch zu jenen Verrätern, die das und so weiter befürworten? Dann sage ich, ja natürlich, ich gehöre absolut zu jenen Verrätern, die das und das befürworten und ich gebe da ganz eine einfache Erklärung, weil ich davon überzeugt bin. Und was mir weniger gefällt, Alfons, ist, dass du Gegner in einer Sachfrage als Verräter bezeichnest. Das finde ich nicht nur übertrieben, sondern auch wenig hilfreich für die gemeinsame Sache. Und das Zweite, wir sind ja eng verwandt und eigentlich müsste man sagen, Christi, wie geht's? Gut, dass wir uns sehen und so weiter, nicht? Und so weiter. Er hat sich umgedreht und ist weggegangen. Nicht? Und ich habe das, wie er gestorben ist, nicht, bin ich von der Familie, ich habe zu ihm so recht ein gutes Verhältnis gehabt, nicht ein enges, aber wir waren grundverschieden. Nicht? Und er hat oft gesagt, wenn wir da zusammengewirkt hätten, dann hätte man eigentlich das Land erobern können. Dann habe ich gesagt, schau, wenn du nicht so stur gewesen wärst die ganze Zeit, hätte man zusammenwirken können. Aber das war nicht möglich, weil wenn man immer Recht haben will und wenn der eigene Kopf durch alle Wände geht, sogar durch Wände, die gar nicht existieren, dann sträubt sich in mir alles. Nicht? Weil ich bin ein Mensch, dialektisch geprägt, kritisch geprägt, aufgeschlossen. Ich weiß, meine Vorzüge richtig einzuschätzen, aber gleich die gleich großen Mängel, Defizite, Unzulänglichkeiten und so weiter. Und habe deswegen immer ein sehr gut ausgependeltes Selbstbewusstsein gehabt, weil ich gewusst habe, das kann ich und das kann ich nicht. Nicht? Ich meine, oder das kann ich gut und das kann ich weniger gut. Und bin ich von der Familie aufgefordert worden, also für ein Buch einen Artikel zu schreiben, wo ich meine persönlichen Dinge, und da habe ich das eine geschrieben, ganz genau, habe ich das eine geschrieben, aber zugleich gesagt, mein Gott, er war halt der große Pionier für den Umweltschutz und er war der große Mann für die Autonomie und so weiter und durch ist alles ausgependelt worden, nicht? Aber das habe ich getan, weil ich habe mich verpflichtet gefühlt, zu sagen, warum ist ein so hochintelligenter Mensch so ein Durchkopf, nicht so ein wie ein trotziges Kind, nicht, ich meine, der nicht imstande ist, andere Meinung geltend zu machen, wenn sie sich von seiner unterscheidet.
Aber war er das immer schon, oder ist er das durch diese Kämpfe
immer gewesen, ja. Das ist in seinem Wesen drin.
Okay.
Das ist in seinem Wesen, mein Gott, wir sind, die Benedikter sind ja alle eine Sippe, und da ist die der tolerante Flügel, der zum Beispiel meine Schwester, die ist im Kloster, war Leiterin von einem großen Mädcheninstitut, nicht, wo sie auch unterrichtet hat, und die ist genauso wie ich. Tolerant und aufgeschlossen, bescheiden in der Art und Weise, also nicht. Das unterscheidet sie natürlich von meiner intellektuellen Überheblichkeit, nicht, die ich effektiv habe, nicht, muss ich zugeben. Und ein bisschen bin ich drauf, kokettiere damit, und ein bisschen bin ich traurig, dass ich sie halt habe. Ich meine, dass man das Gefühl hat, man weiß ein bisschen mehr und man weiß ein bisschen manche Dinge besser, aber ich mache nichts draus, ich gehe damit nicht spazieren, ich halte keine Selbstbeschauungsvorträge und so weiter, absolut nicht, nicht. Die ist zum Beispiel so gewickelt, nicht, und die anderen, wie der andere, die andere Linie ist stur. Der Vater von ihm war Bürgermeister in Schlanders, nicht, und Diktator. Diktator, der hat gesagt, da ist um eine Brücke gegangen, über irgendeinen Bach oder was weiß Gott, und die wollten sie halt nicht. Und hat gesagt, ob da ein Bach ist oder nicht, oder die Brücke wird gebaut, hat er gesagt, und mit der Faust auf den Tisch gehauen, ob da ein Bach ist oder nicht, also es würde trotzdem gewartet. So ähnlich, habe ich es halt in Erinnerung, nicht? Ich meine, und so dieser Dorfkaiser, nicht, dieser Gemeindekaiser, Gemeindezar, nicht. Und ich war unfreiwillig, weil sie mit Verbindungen in Bozen, ich war in Bozen, und sie haben Gemeindekrise drinnen gleich nach der Wiedergründung, weil während der Zeit des Faschismus war die Gemeinde aufgelöst und ist zum Arntal geschlagen worden.
Okay.
Und da haben sie einen Bürgermeister gewählt, und der war auch so ein Waldorfkaiser, ne? Und hat halt nicht recht schöne Dinge aufgeführt nebenbei. Und dann haben sie, obwohl er ein mächtiger Mann war, weil er Vorsitzender vom KVW, und der war damals eine Großmacht, ne? Im Bussertal war, haben sie ihn mit einer Zweidrittelmehrheit abgewählt. Nicht? Da war einmal ein langes Interregnum. Nicht? Und dann plötzlich, ich bin bei Tause, das Dorf, das von Bozen am weitesten entfernt ist, nicht? Großvenediger, also hohe Tauern, Goldgräbergebiet und so weiter. Wunderschön nebenbei. Und da ist, da habe ich meinen kranken Onkel besucht und natürlich meine über alles geliebte Mutter und meine Schwester, die, mit der ich so ein gutes Verhältnis gehabt habe. Jetzt ist sie leider gut, das hört fast nichts mehr, ist dement und die leid unendlich. Nicht? Ein ganzes Leben lang habe ich mit ihr nie die kleinste Meinungsverschiedenheit gehabt. Nie. Und das war, wie gesagt, zwischen Geschwistern wirklich eine große Liebe. Weil sie für mich Ersatzmutter war, weil meine Mutter hat erst im Alter dann etwas Zeit gehabt und hat Gott sei Dank ein schönes Alter gehabt, ein schönes Alter erlebt. Nicht? Und da kommen plötzlich in die Stube 6, 7 Leute und haben gesagt, sie müssen mit mir reden. Dann habe ich gesagt, ja, worüber halt? Ja, du müsst ins Bürgermeister machen. Da habe ich gesagt, ihr seid so bogdarisch, ich bin in Bozen. Ich bin in Bozen und habe so viele Aufgaben und bin parteipolitisch und Ding. Ja, aber du kennst die ganzen Landesräte so gut, bist mit ihnen per Du, mit ihnen befreundet. Aha. Und du kannst für unsere Gemeinde viel Geld holen. Deswegen haben sie mich eigentlich wollen. Aber ich gesagt, ja, das kann ich schon, aber ich mag nicht. Mhm. Und meine Mutter, der ist praktisch nie einen Wunsch auf Abflang können, hat gesagt, na Hansl, Tüsinnen halt und ciao, und wenn sie schon kämen und was weiß Gott noch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na schau, ich kann das einfach nicht, weil ich würde mich zeitlich übernehmen und dann diese Riesendistanz, nicht? Und bei jedem Wetter, weil am Wochenende müsste ich dann immer eine fahren und bei jedem Wetter und ich habe Familie oder ich möchte Familie, ich war damals schon verbandelt und wollte heiraten und Kinder kriegen und im Sinne von Planung, Programmierung, wo alles immer falsch läuft. Aber und dann haben sie die Bredauer, da war früher ein großes Kupferbergwerk drinnen, das zweitgrößte von der ganzen Monarchie, und da waren viele lutherische Bergknappen.
Aha,
halt.
Okay,
ja. Und das ist interessant, dass man heute noch in Bredau ganz genau weiß, das ist der Nachkomme von einem lutherischen, aufgeschlossen, Wiff, lebendig und so weiter. Ja. Oder die einheimische Bevölkerung verschlafen, ein bisschen träge, ein bisschen modrig und so weiter, aber gutmütig und so. Ne? Und sondern waren halt die Raffer, die wegen jeder Kleinigkeit gleich im übertragenen Sinn zum Messer gegriffen haben. Und zur langen Rede kurzer Sinn, sie haben ganz wiff, ohne mir ein Wort zu sagen, ohne mich zu benachrichtigen, Vorwahlen abgehalten und haben mich so durchgewählt,
dass
ich habe nicht mehr Nein sagen können. Ja. Weil das war so ein überwältigender Vertrauensbeweis.
Ja. Ja.
Dann, ich konnte einfach nicht mehr Nein sagen und habe es gemacht. Und einer meiner Erlebnisse, die muss ich auch noch schnell anbringen, weil sie im Rahmen dieses Gespräches, weil es im Rahmen dieses Gespräches eigentlich gut zu den anderen Themen passt, war, dass das Kupferbergwerk gerade damals aufgelassen worden ist, weil das Kupfer hat keinen Preis mehr gehabt. Aus Chile ist ganz billiges gekommen und obwohl und mit einem Schlag sind über 50 Leute arbeitslos worden. Das war eine Riesentragödie. Nicht? Und dann spaziert eines Tages ein feiner Herr, fein gekleideter Herr bei mir drinnen in die Amtsstube. Und sagt, er möchte mit mir reden. Und ich sage, ja, gerne. Worum geht es? Ja, er ist ein Schweizer Unternehmer und er möchte eine große Investition tätigen. Und ich habe mir gedacht, ja, Gott sei Dank, ne, dann kriegen die Leute wieder Arbeit. Mhm. Indem er einen großen Skilift durch das Rötal in Richtung Dreiherrenspitze baut.
Okay.
Schönste Tal überhaupt nicht. Die haben uns angeschaut und haben gesagt, da sind sie zum falschen Mann, am falschen Tag, zum falschen Zeitpunkt und mit der falschen Idee gekommen. Denn lieber würde mir einen Arm abhacken, als dafür eine Genehmigung auszuschreiben. Dann hat er gesagt, ja, das kann man doch nicht machen und das ist das für so und so viele Arbeitsplätze und was weiß Gott. Ne? Ich habe dann, obwohl ich eine Riesenmehrheit gehabt habe, einen harten Stand gekriegt, weil die Leute im Gemeinderat natürlich gesagt haben, ja und das kann man doch nicht ablehnen und die Arbeitsplätze und hin und her und so weiter. Ne? Und ich habe gesagt, na, da führt kein Weg vorbei. Könnt's mir abwählen, hat niemand getan, aber Ich habe eine zuverlässige Mehrheit im Kern immer gehabt, nicht fast zwei Drittel und meist mehr. Aber da sind ein paar halt abgesplittert, aber es hat gereicht. Der Mann ist dann bankrott gegangen. Nicht? Und jetzt würden wir auf dieser Ruine sitzen geblieben. Wären wir auf dieser Ruine, auf dieser Bauruine sitzen geblieben, die Landschaft wäre endgültig verschandelt worden und so weiter. Nicht? Und ich glaube, dass sich in Grundsatzfragen eine bestimmte Konsequenz einfach auszahlt. Nicht? Und wenn man, man macht im Leben sowieso eine ganze Menge Fehler, nicht? Und aber das sind die einzigen Dinge, die einem vielleicht eine gewisse Berechtigung geben, in den Spiegel zu schauen und zu denken, eigentlich ist doch das meiste gut gegangen. Nicht? Und das ist ein schönes Gefühl.
So wenig werden es schon nicht sein.
Nein, oder? Doch, doch, mein Gott, es ist so, es ist so, nicht, dass man arg viel falsch gemacht hätte, es sind die ungenützten Gelegenheiten. Das, was man heute zum Beispiel leid tut, dass man gewisse Leute so wenig, man hat auch nicht die Zeit gehabt, aber gewisse Leute so wenig betreut hat, dass man gewisse Ideen nicht weiterverfolgt hat, weil man eben von zu vielen Dingen zugeschüttet worden ist. Und so, das ist mehr die ungenützten Gelegenheiten, nicht?
Ja, aber man, alleine kann man auch nicht alles
machen. Nein, aber wenn man geistig überheblich ist, denkt man, man kann es. Ja. Aber ich bin, weil man auf meinen Cousin oder auf den Turm, weil es zu sprechen kommt, ich habe immer genau das Gegenteil gemacht. Ich habe zum Beispiel als erster Landesjugendreferent vor jeder Entscheidung alle Mitarbeiter informiert. Aber bevor sie getroffen worden ist. Bevor sie getroffen worden ist. Und aus dem Grund sind wir eben so mächtig geworden. Nicht? Heute ist diese Jugend ja ein nicht einmal ein, wie soll ich denn sagen, ist ein Papiertiger. Wir waren damals wirklich so einflussreich durch die Kritik, durch an der eigenen Partei, an der eigenen Landesregierung waren wir eben ein Faktor, an dem niemand hat vorbei können. Ein Journalist hat dann fürs Fernsehen oder mir gesagt, Herr Dr. Benedikt, was machen Sie eigentlich mit so viel Macht? Nicht? Dann habe ich gesagt, indem ich sie nicht gebrauche. Nicht? Ich brauche keine Macht. Nicht? Wenn Ideen gut sind, setzen sie sich durch. Und wenn Ideen nicht gut sind, dann sind seeflüchtige Dinge, die einer kritischen Überprüfung nicht standhalten. Und warum habe ich über so vieles geredet? Auch um zu erklären, wie sehr mich ein Mann wie Bruno Kreisky oder ein Professor wie Engel Janoschi oder ein Peter Drucker und auch der Alois Mock, mit dem ich ein ganz anderes Verhältnis gehabt habe, weil wir befreundet waren und sagen wir, das Politische nicht im Vordergrund gestanden hat, obwohl wir auch politisch gut zusammengearbeitet haben, sondern das Private im Vordergrund war. Wie sehr mich solche Leute beeinflusst haben. Nicht? Und davon zehre ich heute noch. Und ich habe zum Beispiel etwas getan, eines der wenigen Dinge, auf die ich wirklich stolz bin. Als Landesjugendreferent habe ich immer bei den Veranstaltungen gesagt, also wenn es war abends nicht, und es ist alles neu gegründet worden, alles in Gärung, alles im Aufbruch und so weiter, Riesenaufbruchstimmung. Und ich bin ein und waren, damals sind die Versammlungen noch sehr, sehr gut besucht worden. Ich war auf den Ruf gehabt, ein gut der beste Redner des Landes zu sein. Und ob es war, weiß ich nicht. Selber kann man sich ja diese Dinge nicht zuschreiben. Aber auf jeden Fall sind ziemlich viele Leute zu den Versammlungen gekommen, junge, auch hier und da ältere, die mit der Jugend selber nichts mehr zu tun gehabt haben. Die bin reingekommen und habe gesagt, guten Morgen. Dann haben sie mich so angeschaut und haben gedacht, der verwechselt irgendwas. Ne? Ich sage, guten Morgen, habe ich noch einmal gesagt. Dann haben sie sich gedacht, der spinnt. Nicht? Dann habe ich gesagt, guten Morgen, wacht's endlich auf. Wir müssen im Land eine Revolution hervorrufen, weil das und das und das und das nicht gut geht. Und die Jugend braucht ein Mitspracherecht und sie muss ein Mitentscheidungsrecht haben und wir sind die Zukunft und so weiter. Und hat sie Forderungen gebracht und es war ein Riesenjubel und so weiter. Und das war so der Einstieg, anders als wenn es kommt war. Und da wir auch gesagt haben, wir erinnern, wie alle schon gerechnet haben, dass ich halt kandidiere und ich war von der Unterstützung der Jugend auch gar nicht mehr abhängig, sondern längst darüber hinaus autonom, habe ich bei den Versammlungen in der Jugend, aber nicht nur in der Jugend, immer gesagt, ich werde, wenn ich gewählt werden sollte, maximal 20 Jahre das Mandat ausüben, nicht mehr. Ne? Geglaubt hat es mir niemand. Niemand. Ne? Und wir haben es begründet, ich habe gesagt, normal ist bei uns so, dass jemand entweder im Amt stirbt und tot aus dem Saal getragen werden muss, oder am Amt so hängt und nicht mehr loslassen kann und die Leute dann sagen, endlich. Nicht? Anstatt, dass sie sagen würden, schade um ihn. Geglaubt, wie gesagt, kein Mensch, nicht einmal die engste Umgebung. Die haben gedacht, jetzt wird er groß und dann wird das machen wie alle anderen. Nicht? Dann ist der Moment gekommen, ich war 20 Jahre im Amt und meine Frau hat auch nichts gewusst. Und jeder hat mit der Wiederkandidatur gerechnet, ich bin auch von den Parteigremien vorgeschlagen worden, die Dolomiten, die mir gar nicht gut gesinnt waren, um es vorsichtig zu formulieren.
Ich wollte gerade sagen, das geht nicht wirklich zusammen.
Ja, die hat geschrieben, wie kann er nur, nicht? Ich meine, und ich habe gesagt, ich kandidiere nicht mehr. Nicht? Und die Dolomiten hat einen großen Artikel gebracht, Überraschung und so weiter, Benedikt kandidiert nicht mehr. Und hat geschrieben, ich habe das Mandat sicher in der Tasche, wie kann man eigentlich nur so doof sein, auf so viel Macht und Geld und Privilegien und so weiter zu verzichten. Meine Frau, der ich nichts gesagt hat, nicht, weil ich gewusst habe, wie sie reagieren wird, die hat auch gesagt, ein bisschen deppert ist ja gut, aber nicht unbedingt und du wirst es schön bereuen, du wirst sehen und so weiter. Und ich bin heute froh, dass ich ihn gemacht habe. Ich habe den Schritt nie bereut. Ich habe ihn dazu genützt, tausend andere Dinge zu entdecken. Und es war das Klügste, was ich jemals getan habe, weil die Leute heute noch sagen, hier und da begegnet man ja so alten Mitkämpfern und sagen, na schade, die Dates brauchen und so. Das tut gut. Das tut gut, weil man auch merkt, dass ehrlich gemeint ist. Und ich bin mit dem Mandat alle Ämter zurückgelegt, alle ohne Ausnahme. Der Turnwalder hat mich dann getroffen und gesagt, du bist übergeschnappt, nicht? Aber auch wieder am Walterplatz, nicht? Bist übergeschnappt, was willst du jetzt? Brauchst nur zu sagen, ich kann dir zum Chefredakteur der Zeitung X machen, ich kann die zum Chef der Rei machen, also von unserer Rei da, ich kann dir die Europäische Akademie den Vorsitz anbieten. Ich bin es angeschaut und habe gesagt, wenn ich freiwillig auf ein Parlamentsmandat, was ich in der Tasche gehabt hätte, verzichtet, meinst du wirklich, dass sie mir dann in Abhängigkeiten eines anderen Amtes von deinen Gunsten begebe? Und habe nichts angenommen. Und bin auch in der Hinsicht der weiße Rabe, weil alle versorgt werden wollen. Sogar wie auch bei vielen anderen Gelegenheiten, wie in Pratau war eine Gemeindekrise, dann hat er mich angerufen und gesagt, Hans, das kannst du machen, weil ich wirklich mit keinen Vorteilen, sondern allein mit Ärger verbunden habe. Ich gesagt, nein, auch das nehme ich nicht an. Er hat gesagt, es ist ja dein Heimatdorf. Ja, aber es ist etwas, was ich, wo die Leute sagen würden, das hat er jetzt wollen oder angenommen, um eine Rolle zu spielen und zu sagen, das habe ich nicht notwendig. Nicht? Und in der Hinsicht muss ich wirklich sagen, bin ich froh, dass ich so gehandelt habe. Nicht? Weil,
es ist eher sehr bewundernswert.
Eigentlich. Nein, bewundernswert.
Nicht. Na, irgendwo schon, dass jemand es ist, einfach so konsequent ist.
Es ist so, ich habe gewusst, was zum Beispiel meine engste Umgebung, auch die Familie nicht gewusst hat, dass sie so unendlich viele Interessen haben. Und einmal frei sein wollte, auch frei, dass ich einmal ein bisschen mich in der Welt bewegen kann. Ich bin früher schon viel herumgefahren, damit habe ich es nach eigenem Ermessen tun können, nicht nach dem Parlamentskalender, und kenne eigentlich die Welt recht gut und sag mal, ich habe die Zeit gut genützt. Und freue mich, dass ich wenigstens diese Entscheidung richtig getroffen habe. Ich sage wenigstens nicht, weil man hat, wie gesagt, auch sehr vieles, falschen Leuten vertraut, viel für Leute eingesetzt, deren Undank im Verhältnis gigantisch war. Viele menschliche Enttäuschungen erlebt, die gehören offenbar dazu zum Leben. Die gehören zum Leben dazu. Und mir hat einer, der mir seine wirkliche Existenz verdankt, nicht, gesagt, Dankbarkeit hat in der Politik nichts zu suchen. Nicht. Dann habe ich gesagt, ja, normalerweise, ich erwarte gar keine Dankbarkeit, aber normalerweise, wenn du schon das offen aussprichst, ist es so, dass Menschen in der Politik tätig sind. Und Menschen sollten eigentlich die Kardinalstugenden etwas pflegen, nicht? Und nicht sie auf den Kopf stellen, sozusagen.
Nicht? Ja, beziehungsweise man kann selber entscheiden, ob Dankbarkeit in der Politik wieder eine Rolle spielen soll.
Ja, mir hat jemand einmal gesagt, der zu den wenigen Ausnahmen gehört, um jemand, der für einen viel getan hat, dankbar sein zu können, braucht es einen starken Charakter, weil alle anderen müssen so tun, als ob sie es selbst gemacht hätten.
Ja, ich finde eigentlich, dass das jetzt ein schönes Schlusswort für heute war. Herr Dr. Benedikt,
wissen Sie, dass man es ist fast halb sieben.
Es war total spannend. Ich hätte ja vielleicht sogar den kleinen Anschlag an Sie, ob ich vielleicht nicht noch einmal wiederkommen dürfte, wenn ich mal wieder in Südtirol bin, dass ich mich früh genug melde und ob ich nicht noch mal vorbeikommen könnte,
Freude,
dass wir das Gespräch weiterführen können.
Mit Freude.
Weil es war jetzt doch ein paar Sachen, wo man denkt, da würde ich gerne noch ein bisschen nachhaken.
Ja, mir fällt da sicherlich noch eine ganze Menge ein.
Ja,
ich meine, das ist ganz klar, weil ich habe zwar ein relativ gutes Gedächtnis, aber natürlich merkt man, dass im fortgeschrittenen Alter, so müsste man sagen, das Gehirn nur mal jene Dinge speichert, die es im Moment notwendig braucht. Wenn ich zum Beispiel eine Hintergrundanalyse über irgendeinen Staat schreibt, wo nicht der Ist-Zustand entscheidend ist, sondern nur die Frage, wie wird sich dieses Land entwickeln, die Politik, die Innenpolitik, die Parteienpolitik und so weiter, nicht? Wo es also um das Herausarbeiten einerseits von Strategie und Taktik auf Personen bezogen geht, andererseits Hypothesen, die wahrscheinlich sind, aber nicht unbedingt zutreffen müssen, weil man liegt, manche Dinge beurteilt man falsch und dann liegt man halt in einem Punkt daneben. Und auch wenn man so in Tartienarbeit betreibt mit Dominosteinen und so weiter und lückenloses Bild sich herausstellt aufgrund der vielen Steine, die man so zusammenfügt, braucht man nur einen Stein falsch setzen und das ganze Bild kann falsch sein. Ja. Und da merke ich zum Beispiel ganz klar, dass man im Moment, wo man über diese Dinge schreibt, da weiß man alles. Jeden Namen, jeden Zusammenhang, ja, alles weiß man. Eine Woche später hat man die Hälfte vergessen, kann sich an bestimmte Namen nicht mehr erinnern, weil schon andere Eindrücke wieder. Ja, genau. Und Dinge, die für einen nicht mehr wichtig sind, werden von der Gehirnhälfte, die zuständig ist, die man zwar trainieren kann, aber die automatisch im Alter abbaut. Und wenn man, der Grillparz hat es ja so schön gesagt, in Traumen leben, wir spielen alle, nur wer dies weiß, ist klug. Nicht? Und ich weiß, dass das ein ganz normaler Prozess ist, mit dem man einfach leben muss. Und deswegen fallen einem Namen nicht ein, hier und da. Und man kann gewisse Dinge, die wir nie können, zeitlich nicht genau festzurren und einordnen. Aber sie sind immer willkommen. Sollte noch leben. Man weiß es.
Das wollen wir doch hoffen.
Ja, man weiß es.
Nein, Garantie hat man
das,
keine.
Nein, auch das ist ein großes Fragezeichen, weil, mein Gott, wenn ich vor etwas nicht Angst gehabt habe in meinem Leben, dann ist es vor dem Tod.
Ja, das haben Sie gesagt.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe Angst vor Schmerzen, vor Sichtung, habe auch schon verfügt, dass ich jeden, wenn ich noch aufwachen sollte, verfluche, der nicht den Steck herauszieht, weil ich möchte einen würdigen Tod haben. Ja, das ist das Einzige, man kann über die Geburt, ob ich leben will, ob ich geboren werden will, kann man nicht entscheiden. Aber der Tod im Sinne von Rilke, dass jeder seinen eigenen und ich sage, würdigen Tod haben soll und dass das das letzte Grundrecht ist. Deswegen war ich immer auch auf der Ebene für die, nicht nur für die passive Sterbehilfe, sondern wenn es klar ersichtlich wird durch Verfügungen, durch Willensbekundungen, auch für die Aktiven. Weil ich möchte zum Beispiel nie so dahin vegetieren.
Ja, das nicht, ne?
Und da habe ich keine Angst. Nicht? Aber es kann sein, mein Gott, morgen fliegt man über Stieg und ist tot. Übermorgen geht man zum Arzt und er sagt, man hat Krebs in einem fortgeschritten. Ist auch nichts dabei. Ich habe auch da keine Angst. Nicht? Vor Schmerzen ja. Absolut nicht. Und ich wäre der Erste, obwohl ich nicht sehr schmerzempfindlich bin, aber ich wäre der Erste, der den Arzt sagen würde, sie verschreiben ein gutes Opiat und sonst kündige die ja alle Freundschaft der Welt, weil ich kenne ein paar gut. Ne? Und ich bin auch der Meinung, dass wenn Leute sagen, ich bin 73 jetzt gewesen, wenn Leute sagen, ja, wir wünschen dir ein langes Leben, sage ich, bitte wünschst du mir nicht, du wünschst mir ein paar gute Jahre. Genau. Das ist die Qualität des Entscheidenden. Ja. Ein paar gute Jahre, mit denen bin ich zufrieden, ich würde sofort einen Teufelspakt schließen. Sofort. Drei bis fünf gute Jahre und dann soll es zu Ende sein. Nicht?
Nein, aber da komme ich definitiv vorher noch vorbei.
Ich hoffe es.
Nein, aber es war wirklich sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank.
Nein, da ist überhaupt nichts zu danken.
Doch, also Sie haben sich jetzt 3 Stunden für mich Zeit. Über 3 Stunden.
Das Das waren gute Stunden.
Ja, das war
ein nettes Gespräch. Und ich habe mein ganzes Herz ausschütten können. Nicht? Ich meine, redet ja über diese Dinge selten.
Ja.
Ich meine, es hat auch ein bisschen mit Vertrauen zu tun. Mhm. Sie haben mir so nett geschrieben. Nicht? Nein, wirklich.
Freut mich.
Wirklich, ich meine, den Brief, normalerweise schmeiße ich jeden Brief gleich weg.
Sie werden wahrscheinlich viele kriegen. Ja.
Immer noch, sagen wir, der Vorteil von mir ist, dass ich, obwohl ich schon lang von der aktiven Politik Abschied genommen habe, immer noch sehr präsent bin. Durch Stellungnahmen, durch Ideen, ich dränge mich nicht vor, ich sage viele Interviews ab und so weiter, mache mich sehr rar, mache mich sehr kostbar, weil ich weiß, dass man dann noch einigermaßen begehrt ist,
genau.
Nicht? Weil wenn man so das Gefühl erzeugt, der will sich da ein bisschen wichtig machen und der will nur dabei sein und so weiter. Schrecklich. Das hat man auch nicht notwendig. Nicht?
Genau.
Weil das haben die Wichtigtuer notwendig und die Wichtigtuer, habe ich einmal gesagt, tun nie etwas Wichtiges. Und Leute, die ein bisschen in sich ruhen, die können alle Fehler der Welt haben, aber sie wissen wenigstens, dass sie einen winzigen Faktor irgendwo darstellen.
Ja.
Und das ist auch ein schönes Gefühl. Also, wie gesagt, sie haben so nett geschrieben, dass ich mich gefreut habe, dass sie gekommen sind. Ich wollte sie anrufen, sie sind mir zuvor gekommen und das freut mich auch. Nicht?
Wir haben das, glaube ich, sehr gut geschafft.
Ja, und sie haben gut hergefunden.
Ja, das war wunderbar.
Sie sehen ja, das, dieser Turm da, das ist ein Wehrturm. Nicht? Weil die Leute haben gesagt, was soll denn so ein Turm? Nicht? Meine, dann habe ich gesagt, das ist, wenn ich mich endgültig von der Welt zurückzieht und maure mich in diesen Turm ein und denke über vieles nach, auch über die eigenen Dummheiten und Unzulänglichkeiten. Ja, was ist, der muss doch gestrichen werden, das soll so genau verwittert wie bei einer Almhütte. Dann ist das da. So eine dunkle, zum strahlend weißen Haus, nicht? In meiner, ist ja der gute Gegensatz. Nicht?
Ja, aber vielleicht sind Sie ja irgendwann einmal in absehbarer Zeit in Wien.
Sehr,
da wäre es natürlich auch fein, wenn
sehr,
Sie mal bei
selten.
Uns im Archiv vorbeikommen.
Wenn ich in Wien bin,
also
gerne.
Also wenn Sie in Wien sind, dann melden gerne, Sie sich, gerne, dann sage ich Ihnen einmal das Vorwärtshaus und das Kreiskirchen.
Ja,
das würde mich freuen drüber.
Doch. Das Angebot nehme ich gerne an.
Vielleicht haben Sie
eine
Gelegenheit.
Nein, es ist so, Wien ist ja nicht allzu weit und die Verkehrsverbindungen sind jetzt sehr gut.
Ja,
also von Innsbruck in fünf Stunden ist man in Wien.
Genau.
Ich habe noch zu meinen Zeiten, wie ein junger Tupf war und nach Seitenstetten gekommen bin, haben wir noch eine ganze Nacht gebraucht und umsteigen müssen.
In
St. Valentin hat die sowjetische Besatzungszone, hat man über die Brücke rübergehen. Ich habe die erste Schokolade von einem weißrussischen Soldaten, haben sie einen Deserteur gesucht, mit aufgepflanzt. Ich war so ein kleines Bibel, bin auf der Holzbank, weil da hat es nur mal die Holzbänke gegeben, ab St. Valentin. Und Niederösterreich und der Teil von Wien, der sowjetisch besetzt war, dem ist auch schrecklich, wirtschaftlich schrecklich gegangen. Damals hat man die österreichische Bundeshymne umgedichtet. Land der Erbsen, Land der Bohnen, Land der vier alliierten Zonen, Heimat bist du Österreich. Ja, wirklich. Ja. Und der hat mir, damals haben sie einen Deserteur gesucht, überall unter die Holzbänke herumgestochen. Und dann ist der Soldat gekommen und hat gesehen, wahrscheinlich, dass ich Angst habe oder irgendetwas. Nicht. Und hat mir den Kopf gestreichelt, der war so ein blonder, großer Hühner. Und hat mir ein Stück Schokolade gegeben.
Ja, super.
Und das war die erste Schokolade meines Lebens. Richtig. Ich habe gar nicht gewusst, was es ist. Es war nur unbeschreiblich gut.
Ne? Das glaube ich.
Und ja. Ich kann mich erinnern, dann viel später noch, 2 Jahre später noch, hat mir einmal der spätere Abt von Seitenstetten gefragt, der war damals Konfliktsleiter. Wir haben so eine kleine, so viel Platz gehabt. Ne? Wenn man über klein, aber wenn man die Arme ausgestreckt hat, dann hat man sofort einen Zirkel gekriegt, weil und da hat er gesagt, Hans, magst du ein Schnitzel? Dann habe ich gesagt, was ist ein Schnitzel? Ich habe es nicht gekannt, nicht? Und nach Seitenstetten gekommen bin, ich war bei den Singerknaben, dadurch habe ich nichts zahlen müssen, ich hätte mir es auch sonst nicht leisten können. Dann waren 2 Dinge für mich so eindrucksvoll. Erstens, wenn da war so die Haute Volée von Wien und so. Und ich habe gesagt, ja, morgen kommt mir mein Vati besuchen. Und zwar haben wir gedacht, was ist eigentlich ein Vati? Nie gekannt. Ne? Und das Zweite, was mich auch so beeindruckt hat, ich bin nach Seitenstetten gekommen, aus dem hintersten Loch der Welt, habe die Professoren abgegeben. So vorstehende Zähne gehabt, ein Hitlauf, ganz alte Kleider natürlich und so weiter. Und war die Spottfigur für die ersten 4 Monate. Und nach den ersten 4 Monaten habe ich mich emanzipiert gehabt.
Haben Sie sich durchgesetzt.
Und habe mich nicht nur durchgesetzt, sondern habe gezeigt, also wo der Bartel den Most holt, weil ich da meine Ironie und meinen Sarkasmus und meinen Zynismus schon gut eingesetzt habe. Nicht? Aber ich habe am Anfang die Professoren alle mit Du angeredet, die haben wirklich gemeint, ich komme aus einer anderen Welt. Mein Spitzname war Gletscherfloh. Und so weiter. Ja. Das mein Gott, ich könnte die Chinesen damals, wir waren 35 Tage unterwegs, also kreuz und quer durch ganz China, die haben immer bei den Trinksprüchen gesagt, mögen Sie ein interessantes Leben haben. Und die haben mir gedacht, das ist eigentlich wunderbar und habe es dann einmal nachgelesen, warum sie das sagen. Sie sagen, glücklich. Das ist ein Zustand, nicht mehr. Aber wer ein interessantes Leben hat, der hat wirklich Glück gehabt auch. Der hat wirklich, das kann ich sagen, ein interessantes Leben habe ich gehabt, möchte ich meine. Und ich könnte 3 Bücher darüber schreiben, bin auch schon aufgefordert worden, mach's bewusst nicht, weil ich es peinlich finde, sich selber da so wichtig zu nehmen und das zu erzählen und das zu erzählen. Meist gerät man dann auch ein bisschen in Versuchung, dass man manches ein bisschen mit unfreiwillig oder freiwillig mit Kosmetik vermischt oder manche Spuren zu verwischen versucht, und das tue ich mir nicht an, ganz sicher nicht, nicht, weil das sind so Akte der kleinen Eitelkeit, die im Prinzip keinen Sinn haben. Ja. Es ist entscheidend, was andere über einen denken, nicht wie man sich selber fühlt. So.